Dennis.
Tommy.
Heute ist der 13.11. und witzigerweise, vor 2 Tagen kannten wir uns noch gar nicht.
Stimmt.
Und der liebe Domenico, ein gemeinsamer Freund von uns, hat uns zusammengebracht. Liebe Grüße, weiß nicht welche von den 50 Kameras, an Domenico an der Stelle. Er meinte, hey, ich kenne da jemanden aus Dubai, den ich auch beim Radfahren kennengelernt habe und der ein super Typ ist, der ein tolles Mindset hat und ich glaube, ihr könntet ganz gut zusammenpassen. Und dann haben wir uns hier in diesem Radfahrer Point DXB getroffen, 2 Stunden fast, und irgendwie hast du so viele Geschichten im Rucksack gehabt, dass ich kurzerhand gesagt habe, eigentlich müsste ich dich mit in meinen Podcast packen. Und da du sehr spontan warst, hast du deinen Videografen angerufen und es eingerichtet, dass wir heute bei dir hier auch zu Hause sein können und direkt Nägel mit Köpfen machen und wir hier die Folge in Dubai aufnehmen. Und ja, schön, dass es so schnell geklappt hat, lieber Dennis.
Ja, gerne, freue ich mich.
Ja, ich mich auch.
Also ich kann das nur zurückgeben, man lernt sich ja immer irgendwie über gemeinsame Kontakte, Netzwerk kennen. Und es gibt ja nur 2 Möglichkeiten, mich kennenzulernen, entweder über einen Deal oder über Sport. Ich falle ja nicht irgendwo auf der Straße rum. So, und ja, und wir haben ja wirklich 2 Stunden einfach durchgequatscht. Und ich mag das auch und das ist auch inspirierend und da kommt auch immer irgendwelche gute, kreative oder inspirierende Ideen bei raus. Und wenn die Energie richtig ist, dann kann man ja das mal ausführen und so, dass das eben auch dann ein breites Publikum sehen kann, weil ich glaube, wir haben genug zu erzählen, dass das Ganze auch interessant wird.
Ja, absolut. Das habe ich sehr schnell gemerkt. Also du hast so viele Geschichten dabei, wo ich dachte so, Jesus, wir hätten ja schon bei dem Treffen die Kamera draufhalten müssen und Mikros dabei haben sollen, weil das ja wirklich so ein Ausmaß war, wo ich dachte so, okay, ich bin 42, der Typ ist auch 42, du bist in meinem Alter, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl so, von deinen Erlebnissen her bist du schon irgendwie 65, was du so alles mitgemacht hast im Leben. Das muss man unbedingt mit auf die Kamera bringen. Und da habe ich festgestellt, haben wir auch eine Gemeinsamkeit, und zwar das Thema Immobilien, dass du mal angefangen hast, sanierungsbedürftige Objekte zu
Altbausanierung, kaufen. Genau.
Altbausanierung, wie lange ist das her?
Anfang 2000.
Also eigentlich noch so wirklich die Goldgräberjahre, mehr oder weniger.
Genau, also das war schon eine sehr gute Zeit. Die Abschreibungen waren sehr hoch. Es gibt in Deutschland unheimlich viel Bestand, gerade so in meiner Area, so Wiesbaden, Frankfurt, wurde ja viel nicht so sehr zerbombt, sage ich mal. Also gab es ja andere Städte, die hat sehr hart getroffen im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es gibt sehr viel so klassizistischen Altbau, der eine gute Substanz hat, der auch unter Denkmalschutz steht. Mhm. Und darauf haben wir uns spezialisiert, nachdem wir natürlich Anfänge gemacht haben. Aber wir waren so eine Gruppe Freunde. Wir sind heute noch quasi Familie, kann man sagen, wirklich, weil wir natürlich uns 25, 30 Jahre kennen. Und meine Familie, die macht das auch noch. Die machen immer noch Immobilien. Ich war immer derjenige, der schon 1000 andere Sachen auch so nebenbei gemacht hat. Ich habe schon ein E-Commerce-Unternehmen sehr früh gehabt, auch in diesen Jahren. Quasi noch eine Ausgründung in meiner Schulzeit. Habe dann viele Einheiten in der Rhein-Main-Region saniert und verkauft. Am Anfang war es ultra lustig, weil ich hatte gar keinen Plan. Also ich habe dann Immobilien verkauft und dann hat der Käufer hat mich gefragt, was für eine Heizungsart das ist. Und ich wusste gar nicht, dass es unterschiedliche Heizungsarten gibt. Das heißt, der Deal war auch mit meinen Eltern dann, weil ich habe angefangen zu studieren in London und habe aber nur das Grundstudium gemacht und wollte dann keinen Master. Und der Deal war mit meinem Vater damals, okay, dann musst du zumindest einen Immobilienökonom noch machen. Dann habe ich also noch einen Kaufmann der Immobilienwirtschaft gemacht in Wiesbaden, um einfach zumindest so ein bisschen peripheres Wissen der Materie zu haben. Und das hat auch tatsächlich geholfen, gerade wenn es um so Finanzierungsmodelle geht und so weiter, dann lernt man schon viel und ganzen Geschossflächenzahlen und einfach das Handwerk. Und war eine schöne Zeit, war natürlich auch eine gute Zeit für die Käufer, ne? Weil es gibt im Prinzip keine unglücklichen Käufer, da der Preis seitdem ja nur gestiegen ist, wenn man das jetzt mal retrospektivisch sieht.
Ja, das letzte Vierteljahrhundert, solange das her ist, auf jeden Fall.
Wir haben früher, ja, wir haben den Meter für 700, 800 € eingekauft. Ja.
Ja, also die Ecke Wiesbaden, Rhein-Main, Frankfurt, das hat sich schon ein paar Mal verdoppelt dann, glaube ich, so die.
Ja,
Also.
also ich glaube, wenn man heute Neubau kauft, bist du 8, 10.000, je nach
Ja,
Lage, bist du wahrscheinlich los, ja.
sicherlich.
Und wie gesagt, wir haben echt für ein paar hundert Euro eingekauft, dann haben wir natürlich investiert und haben mit eigenen Leuten das wirklich mit viel Liebe zum Detail ordentlich saniert und dann verkauft. Da lernst du natürlich super viel. Wir haben am Anfang immer gedacht, okay, wir verkaufen es und sanieren es mit dem Kunden zusammen, so nach Kundenwunsch.
Ja.
Du lernst relativ schnell, das willst du nicht. Weil die kommen natürlich mit den wildesten Ideen und dann passt das nicht. Also im besten Fall mach es einfach fertig und friss oder stirb. Aber wenn du den Kunden mitreden lässt, dann hast du das
Dann
Bad.
hast du eine Bauzeit wahrscheinlich, die
Genau.
irgendwie ins
Ach
Unermessliche
nee, ich
geht.
mag die Fliesen doch nicht. So.
Ja. Wenn du aber sagst, du hast eine Ausgründung aus deiner Schulzeit, also warst du schon sehr früh sehr untriebig, was so dein Kopf angeht, wie du gearbeitet hast, dass du gesagt hast, so, hey, ich bin jetzt mal Schule, ich weiß jetzt wahrscheinlich Gymnasium hast du gemacht, Abitur, aber hast du relativ früh für dich erkannt, so jetzt so
Ja,
klassisch
ich brauchte
studieren
Geld.
gehen,
Ich brauchte
brauchst.
Geld. Meine Eltern, ich sag, waren in London, in England. Da hat der Liter Orangensaft damals umgerechnet 17 Mark gekostet. Das Pfund war ja mal super stark. Und mit irgendwann, und ich hatte dann immer ein schönes Leben, weil ich hatte auch eine Karte von meiner Mutter. Und irgendwann haben die gesagt, vorbei. Dann sage ich, was genau? Ja, so. Und dann habe ich dringend Kohle gebraucht. Ich war de facto pleite, hatte noch 70 Pfund, glaube ich, auf meinem britischen Konto und brauchte Geld. Und dann habe ich gedacht, was mache ich? Und dann habe ich Geschäftskontakte von meinem Vater angerufen, die ich kannte. Richtig lustig und gesagt, lass mal was machen. So, und dann hatte ich einen
Wie alt
gefunden.
warst du zu dem Zeitpunkt?
Naja,
Und
17. 16, 17.
du hast Geschäftskontakte von deinem Vater angerufen,
Ja,
gefragt, hey, lass mal was machen.
genau. Und da gibt's einen. Und das ist der Dirk Hake. Der Dirk Hake, den könnt ihr vielleicht kennen, weil ihr den Moritz Hake kennt. Der Moritz Hake ist einer der so bekanntesten Gastronomen in der Münchner Gegend. Burger, Lobster, Bank und so macht er. Sein Vater, also den habe ich angerufen. Das habe ich übrigens noch nie erzählt, ist lustig. Und habe gesagt, ich würde jetzt mal hier, weil der hat so ein bisschen Postenware gehandelt, insbesondere so Luxusartikel, Gucci, Prada, diese ganzen True Religion Jeans, was da so alles rumgefleucht ist. True Religion war ein bisschen später, aber Seven Jeans war, glaube ich, schon da. Anyway. Und ich war dann Deutschlands jüngster Powerseller bei eBay. Es gab ja noch kein E-Commerce. Es gab dann nur
Stimmt, da
eBay.
hat sich alles auf eBay abgespielt.
Genau. Und dann habe ich über eBay verkauft. Und das war im Prinzip das erste Business. Nur dann ist es natürlich so, das ist so total saisonales Geschäft auch. Das heißt, über Weihnachten brutales Geschäft. Ich habe von zu Hause verschickt, ich habe in Kisten gelebt. Ja. Und ja, und irgendwann habe ich gedacht, es wäre mal schön, irgendwie so ein Logistikzentrum zu haben oder zumindest mal ein Büro. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe irgendwie nichts Gescheites gefunden. Also entweder das hässlich oder teuer oder die Kombination aus beidem. Und habe dann eine Fläche gefunden in einem großen Bürokomplex. Die war aber eine Ladenfläche, also wie so ein Showroom. Dann habe ich gesagt, na gut, im Prinzip antizyklisch denken. Man könnte ja auch mal online Kunden offline einladen und mal irgendwie die Sachen so live verkaufen, so Verkaufsevents machen oder so. Dann habe ich das also eingerichtet, dann habe ich mir gedacht, naja, da war das Hessische Schulamt übrigens in dem Gebäude. Dann habe ich gesagt, Lehrer kauft kein Gucci. Lehrer hat kein Geld für Gucci. Also habe ich mir gedacht, was brauchen Lehrer? Lehrer brauchen nur eine Sache, die du an Lehrer verkaufen kannst. Sag's mir. Drogen sind's nicht.
Wahrscheinlich Kaffeebecher oder
Fertig.
Kaffee an
Kaffee.
sich.
Kaffee. Bin ich zu Illy geflogen, nach Mailand,
Zu Illy.
hab einen Workshop gemacht für Kaffee und habe am ersten Tag 1600 Kaffee verkauft. Mit einer viergruppigen Siebträgermaschine.
Du alleine.
Meine Hände haben nachts pulsiert. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, weil du hast ja zwei Auslässe pro Gruppe. Das heißt, du kannst acht Kaffees gleichzeitig laufen lassen, kannst du auf 1600 mal runterrechnen, mal einen Tag lang. Ist ein Scheißtag. Aber für die Kasse war der gut. Und ja, und so habe ich dann eben quasi, ohne es zu wissen, das Shop-in-Shop-System quasi erfunden.
Bist du dann gependelt zwischen London und
Nee, ich fahre dann wieder zurück.
Okay.
Und Hab dann Shop in Shop quasi erfunden. Also wenn jemand weiß, es gab vorher irgendwo was schon, dann könnt ihr mir schreiben, aber
Das heißt, in einer Ecke waren die Luxusartikel und in der anderen Ecke hast du
genau, es war
Kaffeepulver.
so eine runde Bar, richtig wie so ein UFO mitten im Laden, die war auch beleuchtet, sah richtig geil aus. Und das Konzept hieß Style Bar.
Stylebar. Eigentlich geil.
Simpel. Und dann ist aber es so gewesen, dass das, ich habe sogar dann Tagesgerichte angeboten und so weiter, habe ich selber gemacht. Ne?
Du
Und
warst immer noch eine One-Man-Show.
mit meiner Freundin damals, die war auch
Okay.
dabei und dann hatten wir auch schon ein, zwei Leute irgendwann später. Und das Gastrogeschäft ist natürlich so im Alltagsgeschäft das, was viel besser läuft. Wir haben dann immer noch die Verkaufsveranstaltungen gemacht, sind dann zum Beispiel, wir hatten sehr viel auch so ziemlich exklusives, abgefahrenes Zeug. Und ich habe dann im Büro gesessen, weiß ich noch ganz genau, habe ich auch noch nie jemandem erzählt. Also habe ich schon erzählt, aber noch nie öffentlich. Haben überlegt, wer kauft denn diese abgefahrenen Kleider? Diese echt so Mini-Leo.
So Ed Hardy-Style meinst du so,
Nee,
oder?
nee, nee. Alles A-Fashion-Brands.
Ah, okay.
So. Und dann dachte ich, es müssen also Frauen sein und die brauchen Cash. Und ich komme aus Frankfurt. Wir fahren in FKK-Club. Also,
Nein.
ich bin der einzige Mann in Deutschland, der mit seiner eigenen Frau in Puff gefahren ist und mit mehr Geld wieder rausgekommen ist, als er reingegangen ist. Wir haben im ganzen Rotlicht in Frankfurt Verkaufsveranstaltungen gemacht. Und ich kann die Geschichten, die ich dazu erzählen kann, flippst du aus. Da hat man Mädel, hat eine Cavalli-Lederjacke gekauft, da haben der 50 Euro gefehlt, dann ist die original rausgerannt. Und kam nach 10 Minuten wieder, hat sich den Mund ausgespült und hat mir 50 Euro gegeben.
Wie ist das für deine Freundin zu dem damaligen Zeitpunkt
Die
gewesen?
fand das super witzig. Weil ich bin auch ein ganz treuer Typ. Ich habe in der Beziehung, bin ich noch nie fremdgegangen zum Beispiel. Ich habe viele Jahre keine Beziehung gehabt. Da kann man immer machen, was man will.
Ja.
Aber ich finde, wenn man eine Beziehung eingeht, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Also von daher, ich bin da auch echt easy. Ja.
Okay.
Aber es war natürlich schon skurril.
Ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du jetzt in die Puffs gefahren bist, im Rotlicht und hast da die Verkaufsveranstaltungen gemacht, so kam da nicht irgendwann mal so die Zuhörer zu dir und gesagt, jetzt, Moment mal, junger Mann, du machst hier Geld mit meinen Prostituierten.
Im Gegenteil, die kamen auch alle früher oder später und sagen, ey, kannst du mir was für Männer mitbringen?
Ach, schau her.
Und dann habe ich Anzüge mitgebracht und was auch nicht alles.
Okay, da hast du ein richtiges Puff-Business hochgezogen, mehr oder weniger.
Ja,
Ja, aber was
also
ist mit der Ladentechnik?
witzigerweise ist das dann ein richtiger, also ich habe das irgendwann nicht mehr gemacht, weil es einfach auch vom Umfeld her nicht so richtig zu mir passt, ja. Ich komme eher so aus der Finanzecke, ich habe mich da immer schon latent unwohl gefühlt, ja. Aber das ist ein richtiger Markt heute. Das machen richtig viele Leute. Es gibt ganz viele Firmen, die sind darauf spezialisiert. Guck mal, du hast ja einen Kunden, der ist irgendwo festgenagelt, die Frau, die dort ihren Job nachgeht. Und die hat immer Geld. Das ist ein perfekter Kunde. So. Und denen ist oft langweilig. Und wenn du dann, keine Ahnung, wenn du dann mittags oder morgens hingehst, ist das nicht Hauptgeschäftszeit, die sind dankbar dafür. Für die ist das Abwechslung. Und für mich ist es Business. Also es war eigentlich eine coole Sache.
Also hast du dann parallel einen Laden gehabt,
Genau.
ne? Bist dann aber noch im Außendienst gewesen
Genau.
mit deiner Freundin.
Genau.
Und wie ging's dann weiter?
Dann habe ich ein vernetztes Kassensystem gehabt und habe gesehen, dass Freitagnachmittag die
Umsätze.
Umsätze immer relativ stark zurückgehen, weil
Ohne
Lehrer,
Lehrer ja natürlich Freitag
Freitag
fertig.
Feierabend, um 12 Uhr gehen die alle heim und dann Schluss. So. Und dann habe ich gedacht, ich brauche einen Offline-Business, das wie ein Online-Business funktioniert. Das heißt 24/7. Ja? Und da gibt es offline nur zwei Orte, die in Frage kommen. Jetzt bist du wieder dran.
In Deutschland?
Weltweit, same, same.
Weltweit?
Wo hast du 24/7
Las
Kundenverkehr?
Vegas,
Nee,
wahrscheinlich.
nicht jetzt, nicht Ort als Ort, sondern als Einrichtung eher.
Als Einrichtung. 24/7. Ja, wahrscheinlich auch Supermärkte irgendwo im Ausland, die 24/7 arbeiten.
Genau, gibt es in Deutschland nicht?
Gibt's in Deutschland nicht? Ja, wir reden in Deutschland, Tankstellen wären 24/7 Geschäft.
Manche?
Manche.
Damals nicht?
Da stimmt, damals nicht. Gut, SB, Bankfilialen, wo du Geld abheben kannst, die sind 24
Da hast du
Stunden.
keine Kunden.
Da hast du keine.
Wo sind Menschen 24 Stunden am Tag?
Irgendwo, wo es Dreischicht gibt.
Wie bist du hierher gekommen?
Mit dem Auto. Wahrscheinlich so bei hier Mercedes-Benz und Co. und mit dem
Nee, wie
Taxi.
bist du nach Dubai gekommen?
Ach so, mit dem Flieger. Ja,
Flughäfen.
okay. Flughäfen.
Flughäfen
Flughäfen.
und
Okay.
Krankenhäuser.
Okay.
Flughafen willst du kein Geschäft machen. Die Auflagen sind Horror, inklusive Freigaben für jeden Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das konnte ich mir gar nicht leisten. Also Krankenhäuser. Und dann auch noch Krankenhausessen ist ja ein Begriff wie Tempotaschentuch.
Ja.
Jeder weiß es zum Kotzen.
Knast.
Ja. Weiß ich nicht, aber ja.
Ja.
Horror. Und dann habe ich gesagt, lass mal saisonal, regional, on-site, kein Cook-and-Chill-Schrott, keine Zusatzstoffe, lass mal ehrliches Essen im Krankenhaus machen. So, da gibt es eine lustige kleine Geschichte. Da habe ich in einem Krankenhaus, in der Tagesklinik in Wiesbaden, also eine Fläche gefunden. Die hat mir gefallen. Die war so modern, die war so ein bisschen orange eingerichtet, sportlich irgendwie. Und dann habe ich also den Makler angerufen. Dann sagt der Makler mir am Telefon, ja, wir haben 72 Bewerber. Tut mir mal einen Gefallen, lassen Sie mich in Ruhe. Bupp, aufgelegt. Denke ich mir, was soll denn das? Ruf ich den Makler wieder, sage ich, Sie haben mich nicht verstanden. Ich habe Interesse an der Fläche. Ich würde die gern sehen. Sagt er, Sie haben mich nicht verstanden. Wir haben 72 Leute, die die Fläche haben wollen. Bupp, wieder aufgelegt. Dann wächst in mir schon so, ich war eh Freitagnachmittag, wo die Kassen runtergehen, da war ich eh schon so latent gereizt. Da habe ich angerufen und habe gesagt, ob er sie noch alle am Sträußchen hat und was das da für eine Geschäftstaktik wäre, ob er Lust hat, dass ich mich darüber jetzt mal auslasse. Und dann sagt er, ja, also sie gehen mir schon massiv auf die Nerven, aber wenn sie nicht stören, morgen Samstag kommt Subway zum Ausmessen vorbei. Wenn sie nicht stören, können sie dazukommen. Und dann ist Subway da rumgelaufen, denn das ist auch doch immer so, hat erst mal in seinem Leben so eine Gastroküche gesehen und so. Und dachte, das gefällt mir, das nehme ich. Und dann gehe ich zum Makler und sagte, sie haben es halt einfach nicht verstanden. Wir haben 72 Leute, die es nehmen wollen. Und by the way, Montagmorgen um 9 Uhr ist Konzeptabgabe bei der Geschäftsführung von der Klinik. Konzept, bitte was? So, also. Dennis nach Hause gefahren. Konzept, Konzept. So, habe ich ein Konzept. Financials natürlich so ein Ding. Tak, 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 mit allen Tabellen und Rollout, numerischer Rollout, Forecasts, alles super. Sagen wir mal, Written Concept waren 4 Seiten. Das war schon sehr zahlenlastig. Aber ich hatte ein Riesenglück. Ich kam dann zum Geschäftsführer der Klinik, habe das abgegeben und habe mit denen einen Vibe gehabt. Und er hat irgendwie.
Besseren Vibe als mit dem Makler, glaube ich.
Ja, deutlich besser. Und dann hat er gesagt, okay, Sie sind eine Runde weiter. Und dann habe ich am Ende des Tages das Vertrauen von diesem Herrn Schmidt, hieß er damals, Grüße gehen raus, von diesem Herrn Schmidt gehabt, dass er gesagt hat, weißt du was, diese Subways und was nicht, da waren so viele Namen mit dabei, die echt groß waren, dieser Welt machen wir nicht. Wir geben jetzt dem jungen Wiesbadener die Chance. Und nach 3 Monaten kam der Türmann und hat gesagt, wir haben noch 3 weitere Flächen hier und da. Und dann habe ich irgendwo ein Seminar gesehen, da ging es um die Nutzung von LinkedIn. In Xing hieß das damals noch. LinkedIn gab es auch gar nicht. Xing. Und dann sagte der Sprecher, Xing hat eine geile Funktion. Du kannst finden, wen du finden willst. Da habe ich gesagt, wir müssen ihn finden. Naja. Geschäftsführer von Kliniken.
Ah,
Dann
stark.
habe ich Asklepios-Kette geschrieben. Abends und hatte, also nachts um 2 und hatte morgens um 7 eine Antwort. Kommen Sie zu mir ins Büro. Und von daraus habe ich 114 Filialen ausgerollt und dann 2011 an den britischen Fonds verkauft.
Das waren Bistros quasi dann, oder?
Das war alles. Wir haben Cafés, Restaurants, Kiosks, Internetcafés, Vending Machines, Kaffeemaschinen. Also du konntest in den Kliniken, wo wir waren, keinen Cent ausgeben, außer der Medizin, außer bei mir.
War das so der erste Punkt in deinem Leben, wo es richtig gescheppert hatte, der Kasse? Also wo du dann gemerkt hast, so okay.
Ja, also das war online auch schon geil, weil online ist halt natürlich wenig Arbeit, keine Mitarbeiter und
Mit
so.
den Luxusgütern.
Genau. Das war schon gut. Immobilien Ist natürlich von den Summen her auch richtig geil, aber du hast halt immer eine sehr lange Durststrecke,
Ja, der
nämlich
Sales-Cycle, also.
Einkauf, Sanierung und es dauert immer dreimal so lange, wie man denkt und dann
Dann
irgendwann.
gehen wir 2 Jahre ins Land, bis da Geld fließt.
Genau. Und dann muss es noch gut verkaufen. Also, aber es ist halt ein Cashflow-Business. Jeden Tag kommt Geld. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger, aber jeden Tag Geld ist geil.
Reden wir vom Kiosk jetzt oder
Ja, von dem,
von den
genau.
Betrieben in den
Ja,
Krankenhäusern?
von den
Ja gut,
Betrieben.
klar. Kasse, Umsatz, jeden Tag 100,
Ja,
wie viele Standorte?
114.
114. Ja, 114 Standorte. Wenn du da am Tag, keine Ahnung, Summe X Umsatz machst.
So ein guter Kiosk, der macht 4, 5, 6.000 Euro easy Umsatz
Am Tag
am Tag,
mal
musst aber
114.
Zigarettenumsatz immer raus,
Ja, die
weil
Marge ist sehr gering.
die
Also
ist scheiße.
Zeitungen, Magazine, Zigaretten
Es
ist
ist alles
Kacke.
scheiße, genau.
Am meisten verdienst du dann Sachen wie Kaffee und Gebäck und
Genau. Du
Essen.
lernst halt wahnsinnig viel so Impulskäufe. Diese Impulszonen. Deswegen ist die Kassenzone immer voll geballert mit allem Scheiß, weil die Leute da denken,
Ja, hier Kaugummis und
Zuckersucht. Ja, so.
Riegel und
Und da
was.
ist natürlich Fettmarge drauf. Das ist geil. Ja, sowas macht Spaß. Blumen auch cool. Kann man auch Geld mit verdienen. Also,
Macht Sinn im Krankenhaus,
ja,
klar.
klar,
Macht
natürlich.
sehr viel Sinn sogar.
Ja, klar, jeder. Ich meine, wenn ich in ein Krankenhaus gehe, dann fällt mir auch immer in der letzten Sekunde, was bringe ich mit? Ja, und dann gehst du da rein und
Dann gehst du
überfällst.
ja nicht mehr raus
Und
in den
dann,
Supermarkt und
genau, und dann
bezahlst die
lässt du
Blumen
mal
dafür.
150 Euro in so einem Kiosk für ein paar Blümchen und ein paar
Ein
überteuerte
bisschen
Schokolade.
Pralinen für 3000 Euro.
Ja, das ist so schnell weg.
Ja, ist so, ist
So.
so.
Und dann, wenn du jetzt selber mal im Krankenhaus warst und nicht mit dem Krankenwagen kamst, dann wartest du auch da 3 Stunden. Was machst du da? Du holst dir einen Kaffee, du holst dir
Bisschen
eine
was zu
Brezel.
trinken.
Genau. Also jeder lässt Kohle da.
Auf jeden Fall.
Und du, ich meine, dir fallen ja am Tag im großen Krankenhaus, fallen dir 800, 900, 1200, 1400 Leute einfach durch die Tür. Jeden Tag.
Das ist halt geil, weil du brauchst dann nicht, du brauchst keine Laufkundschaft. Du musst dich gucken so,
Kein
ey,
Marketing. Marketing Spend Zero.
kein Marketing, keine Laufkundschaft. Im Prinzip die Lage, wo du bist, ist egal, weil man kommt ja nicht an dir vorbei. Also im Krankenhaus sitzt du, hast du ja am Eingang in der Regel da die Lage. Aber jetzt, wenn ich jetzt von so einem normalen Ladengeschäft ausgehe, da musst du ja immer überlegen, oh,
Wir
A-Lage,
haben den auch
B.
prepaid, den Personal haben wir Prepaid-Karten verkauft, um richtig Cashflow zu machen, weil wir wissen alle, die Prepaid-Karten gehen auch mal verloren oder,
Ja,
also,
klar, bis
das
die
ist
aufgeladen
richtig
sind und
krass.
keine Ahnung.
Und wir hatten aber einen Schlaumeier, an den erinnere ich mich, den hätte ich eigentlich damals mal die Ohren lang ziehen müssen. Wir haben den, ich meine, wir haben den, sagen wir 50%, vielleicht waren es auch 25%, weiß ich nicht mehr, Bonus gegeben. Das heißt, Discount. Das heißt, wenn der 50 Euro aufgeladen hat, hat er eigentlich 75 Euro. Und da hatten wir so einen Schlaumeier, der wollte immer damit Zigaretten kaufen. Ich habe dem jeden Tag aufs Neue erklärt, versucht das gar nicht. Wir haben nicht die Marge, nee, aber wir kriegen hier 25. Sag ich, wie, ihr kriegt genau das, was ich euch gebe, weil ich mache die Regeln, ist mein Geschäft. Und dieser Typ hat mit mir immer über Zigaretten diskutiert. Das weiß ich noch genau. Vollidiot.
Ja, warst du zu dem Zeitpunkt, wo du dann an den Fonds verkauft hast, die
30.
30, 12 Jahre her?
Nee, ja, 29, ja.
Okay.
Ja.
Und dann ist der Block weggefallen, dann kam auch wieder eine ordentliche Schippe Geld rein auf einen
Genau.
Schlag.
Und ich war dann Partner bei dem Fonds. Joint CEO hat sich das genannt. Und habe dann das Beteiligungsgeschäft dort quasi gelernt. Hab viele Deals für die gemacht, habe unter anderem die größte bei der Akquisition der größten Klinikkette in Europa geholfen.
Okay.
Median Kliniken. Da war noch ein Partner aus Amerika mit drin, Advent International. Und der Gründer, das sind zwei Gründer von dem Fonds gewesen, der ist mittlerweile verstorben, der hat mich sehr gementort, sage ich mal. Der hat mir auch viele Kontakte gemacht und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann quasi ausgegründet und habe meine eigene Beteiligungsgesellschaft gegründet und habe dann erst so kleine Nearfield-Investitionen gemacht, war ein Immobilienbüro finanziert und solche Sachen gemacht. Und dann sehr stark, sehr schnell, sehr stark tech-lastig geworden. Und dann auch im operativen Geschäft mitgearbeitet, eine große Trading-Plattform. Und die haben wir damals, als ich dazu kam, war die mit etwa 4 Millionen Euro bewertet. Und wir haben zwischen 19 und 20 dann eine offizielle Bewertung von einer Investmentbank in Amerika machen lassen mit 3,6 Milliarden. Also, da war
Von
dann,
4 Millionen auf 3,6 Milliarden.
ist kein schlechter Deal.
In welcher Zeit war das?
4 Jahre, 5 Jahre. Länger,
Okay.
ja.
Was hast du da bewirkt, dass die Bewertung so steil nach oben
Naja,
ging?
das Geschäft aufgebohrt. Ja, ich habe natürlich mein Netzwerk installiert, wichtige Positionen mit Vertrauenspersonen besetzt. Wirklich Menschen, die ich mein Leben lang kenne, also Internatsfreunde, die ich seitdem ich 11 bin. Finance-Jungs, den habe ich zum CEO gemacht, der war vorher CEO bei einem der größten Traffic, also Media-Buy-Companies der Welt. Sitzt in Berlin, kommen jetzt Krovus oder so heißen die gibt es auch noch. Und da habe ich gedacht, naja, mehr Traffic, mehr Geld, der muss einfach das, was er da tut, für uns machen und dann ist alles gut. Und wir hatten gute Tage. Wir haben manchmal 25.000 Accounts an einem Tag aufgemacht. Das schafft eine deutsche Bank nicht.
Das klingt so ein bisschen so wie die Neo-Broker der heutigen Zeit, was du da
Genau, wir
gemacht
waren
hast.
viel
Also die
früher.
ganzen Trade Republics und Scalables und wie die nicht alle heißen.
Viel früher. Wir waren viel früher dran, und wir waren sehr erfolgreich. Und vor allen Dingen im Vergleich zu den Neobanken hatten wir ein profitables Produkt, weil im Banking ist es ja so, dass Transaktionsgebühren sind tot. Ja, damit kannst du kein Geld mehr verdienen. Mit Trading kannst du Geld verdienen, insbesondere wenn du nicht nur Broker bist, sondern auch Market Maker. Das ist ja so ein Missverständnis. Das kapieren ganz viele Leute nicht. Und ich erzähle das jetzt einmal für alle Zeiten, damit sich die Leute das hinter die Ohren schreiben. Wenn ihr bei einem Neo-Broker, nicht bei allem, einen Trade macht, dann gehört euch in den meisten Fällen nicht die Aktie. In den meisten Fällen kauft ihr ein Zertifikat, ein sogenanntes CFD, Contract for Difference. Das heißt, ihr spekuliert nur auf die Veränderung im Preis. Ihr habt kein Asset. Wenn ihr zu eurer Bank geht, eine Tesla-Aktie kauft, scheiß Beispiel, Amazon-Aktie kauft, dann habt ihr diese Aktie. Diese Aktie wird mal teurer, diese Aktie wird mal billiger, aber ihr habt diese Aktie, die könnt ihr mir verkaufen. Bei einem CFD habt ihr gar nichts. Ihr habt eine Wette darauf, auf die Preisveränderung. Und diese Wette ist in den meisten Fällen auch noch geleveraged. Das heißt, jede Mini-Bewegung wird zu einer großen Bewegung und so werdet ihr relativ schnell ausgestoppt. Und was auch wichtig ist, diese Trades werden auf keiner Börse ausgeführt. Diese Trades behält der Broker bei sich. Das heißt, euer Counterpart ist der Broker. Jetzt müsst ihr euch die Bilanz vom Broker angucken und wenn der profitabel ist, gewinnt er also gegen seine Kunden. Das heißt, überlegt euch, wie gut eure Chancen sind, gegen den Broker zu gewinnen.
Es ist sehr gering. Ich habe auch, als wir uns vorgestern getroffen haben, hatte ich das Beispiel gehabt mit einem Broker, dessen Namen ich jetzt nicht nennen muss, der im Prinzip, bei dem es ja hieß, hey, kauf Kryptos bei uns, kauf Kryptos bei uns, aber tatsächlich besitzt du keine Bitcoin, also jetzt Bitcoin zum Beispiel. Wenn du jetzt 0,00005 Bitcoin kaufst, jetzt auf diese Plattform bei dem Neo-Broker, dann denken die meisten Leute ja, hey, ich besitze jetzt den Bitcoin, nein, tust du nicht, sondern eben genau das, was du gerade aufgeführt hast. In dem Fall, hast du quasi einen Schein, der besagt, dass du irgendwie
Zertifikat.
ja, ein Zertifikat hast, so das besagt, du könntest Bitcoins haben oder du
Und
bist
jetzt
da.
wird es noch schlimmer. Diese Zertifikate haben auch verschiedene Gebühren installiert, zum Beispiel Overnight Swaps. Das heißt, umso länger du den Trade offen, sag mal, der Trade läuft seitwärts, fressen dich die Gebühren trotzdem auf.
Ja. Ich kenne das von früher. Ich habe einen guten Freund von mir gehabt, der war Daytrader. Der hat ordentlich fünfstellig verbrannt von meinem Geld. Und da habe ich das immer, weil ich den Zugang hatte zu MetaTrader, habe ich das immer gesehen. Hier diese ganzen Overnight-Swaps über Nacht,
Genau.
Gebühren, 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 Gebühren.
MetaTrader kann ich auch eine gute Geschichte erzählen. MetaTrader wurde gebannt, als der Ukraine-Krieg losging wegen Geldwäscheproblemen. In Amerika ist MetaTrader, meine ich, immer noch 4 und 5 blockiert. Ich habe seinerzeit 2018, 2019 bei unserer Firma darauf bestanden, dass wir ein eigenes System haben. Und das war zu dieser Zeit Gold wert, weil die ganze Welt vom Trading ausgesperrt war quasi.
Ach,
Wir konnten aber
witzig.
weiterarbeiten, weil wir ein eigenes System hatten. Ja.
Okay.
Wir haben auch MetaTrader genutzt, aber eben unsere App zum Beispiel lief komplett auf eigener Technologie.
Wo hast du die Firma gegründet? Also
Ich habe die nicht gegründet,
du
wir
bist
haben ein,
eingestiegen?
2 Jahre nach der Gründung. Die Firma war ursprünglich in der Schweiz gegründet, aber das Hauptquartier war dann auf Zypern. Das hat keine steuerlichen Gründe gehabt, im Gegenteil. dem Allgemeinglauben, sondern es hat regulatorische Gründe. Wir wollten damals, wir hatten ein sehr riskantes Produkt. Das erste Produkt waren binäre Optionen.
Oh, das kenne ich auch noch irgendwo.
Genau, also Schrott. Ich sag, wie es ist. Und wir wollten aber nie unreguliert arbeiten. Das heißt, wir haben uns umgeschaut nach einem Regulator, der dieses Produkt überhaupt reguliert. Und da waren die Zyprioten federführend und haben eben eine Regulatorik. Das ist für Broker und Kunde einfach eine gewisse Sicherheit. Erster Linie für den Kunde. Und einfach auch eine Seriosität. Und deswegen war Headquarter dann relativ schnell auf Zypern. Und wir waren dann, wir haben 400 Leute auf Zypern gehabt, zeitweise. Ja.
Warst du selber öfters dann auch vor Ort?
Ja, ich war 2 Jahre, 2,5 Jahre selber da.
Wie war das für dich?
Ja, Zypern ist eine schöne Insel, ist halt echt eine Insel, ne? Ist halt so auch Insel-Lifestyle. Das ist für so einen OCD-Typen wie mich, ist das schon schwierig zu ertragen. Aber ich kenne gute Leute auf Zypern, habe auch mit dem Präsidenten vom Parlament heute noch einen sehr engen Kontakt, und gibt's tolle Menschen. Gibt auch eine Firma, die war größer als wir, das ist Wargaming, auch ein interessanter Fall.
Wargaming klingt so wie
Ist
Gamification.
eine Firma, die haben ein Spiel, World of Tanks. Und die machen mit diesem einen Spiel jedes Jahr über 1 Milliarde Profit. Ultra geil. Ist ein Russe, ein Weißrusse, Viktor, dem gehört das Ding. Deswegen steht auch, wenn ihr nach Larnaca fliegt, seht ihr, es steht so ein großer Panzer in der Abflugshalle. Das ist eine Werbung für Wargaming. Ich bin ja überhaupt kein Gamer, ich kenne mich damit auch nicht aus, aber ich finde es absurd geil, dass echt so ein Spiel so viel Geld machen kann, weil die Leute sich dann, keine Ahnung, die müssen dann Geld aufladen, um sich Gold zu kaufen und mit diesem Gold können sie dann die Panzerfarbe ändern oder so ein Scheiß. Also es ist im Prinzip auch diese ganzen Gaming-Währungen, das sind in Wahrheit ja Kryptowährungen.
Ja,
Das
ist so.
ist der
Früher wurde
Traum.
ja ganz, gibt's ja ganz bekanntes Beispiel, dass er früher bei irgendwelchen Games, ich weiß nicht mehr, welche das waren, in Bitcoins gehandelt wurde. Also wurden ja da schon in Bitcoins bezahlt.
Genau. Und davor gab es eben diese Coins, Gold oder wie sie auch
Ja,
immer,
wo
oder
halt
einfach
dann
nur
Cash
Coins,
aufladen musstest.
wo du mit der Kreditkarte diese Coins kaufen konntest und gegen diese Coins, also Funny Money, irgendwelche Upgrades an Waffen oder was auch immer du da machen kannst. Das ist krasses Ding. Und man würde sich wundern, wie viele Leute da, wie viel Geld vor allen Dingen ausgeben.
Wie war das für deine Eltern? Also diesen Werdegang, den du hingelegt hast, von Mama hat dir die Karte entzogen, du brauchst Geld aus der Not heraus, hast du angefangen, Luxusartikel zu verkaufen, bist dann irgendwann ins Café gegangen, hast Lehrer versorgt, bist dann in den Außendienst gegangen, in den Puff. Also das klingt ja wirklich alles so, wenn man das so irgendwie einordnen will,
Ich
wirklich.
sehe schon, der Puff, Dennis.
Das ist, ja, haben das deine Eltern mitbekommen mit dem Puff?
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht.
Okay.
Ich glaube schon,
Hast du es
da
erwähnt überhaupt mal so aktiv?
bestimmt.
Okay.
Also ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, weil ich habe, wie gesagt, immer schon viele Deals gleichzeitig gemacht
Ja.
und ich kann mich auch an viele Sachen einfach nicht mehr erinnern. Ich habe alleine direkte Firmenbeteiligungen habe ich über 400 Mal gekauft und verkauft. Also ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Und ich sag mal, bei der Firma mit den Restaurants, zu Anfang hat meine Mutter da noch mitgearbeitet. Die hat die Personalverwaltung gemacht. Meine Mutter ist die strukturierteste Person der Welt. Also lieben Gruß an meine Mama. Meine Mama ist eine Maschine. Meine Eltern haben selber ein Einzelhandelsunternehmen gehabt, auch mit vielen, vielen Mitarbeitern. Meine Mutter hat immer Personalmanagement komplett alleine gemacht. Die ist so strukturiert und so on point und so sauber und ordentlich, ist ein Traum für jedes Unternehmen, wenn es so einen Menschen findet. Und ich habe halt Glück gehabt, ich kam da raus. So. Und das war für sie noch alles greifbar.
Ja.
Danach mit Internets und hier Kryptowährungen und Online-Trading, Neobanking und das ist für meine Mutter alles böhmische Dörfer. Also ich habe ihr das natürlich ungefähr 600 Mal erklärt. Sie weiß es auch so ein bisschen. Aber wenn du jetzt sagst, wo kauft man denn jetzt mal einen Bitcoin, dann wird sie sagen, im Internet.
Bei meinem Sohn.
Ja, also es ist einfach, also es ist nicht die Generation, aber wir haben einen sehr engen Kontakt. Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter. Insbesondere mein Vater ist vor 7 Jahren jetzt gestorben. Und Deswegen erfülle ich natürlich auch die Pflicht und kümmere mich gut um meine Mutter, aber ich habe sie auch tatsächlich aus tiefstem Herzen wahnsinnig gerne, weil sie einfach ein ganz toller Mensch ist.
Hast du auch noch weitere Geschwister?
Ja, ich hatte mal zwei Schwestern. Eine ist leider auch verstorben mit 33. Ganz tragisch, über Nacht quasi an Leukämie gestorben. Die hat zwei Kinder. Und zu den meinen Nichten habe ich, insbesondere zu der Älteren, habe ich einen sehr engen Kontakt. Grüße gehen auch daraus. Die ist gerade Mama geworden, die ist jetzt 30. Und die haben sich zu wahnsinnig tollen Menschen entwickelt und da bin ich sehr dankbar für. War natürlich, für eine Familie ist das ein Desaster. Ich glaube, es gibt keinen schlimmeren Schmerz für Eltern, als das Kind zu verlieren. Also weißt du,
Ja.
wir wachsen ja auf, wir wissen ja, auch wir wollen das nicht wahrhaben, aber wir wissen alle, wenn wir werden unsere Eltern zu Grabe tragen. Wenn es gut läuft. Wenn
Ja.
es gut läuft, beerdigen wir unsere Eltern.
Ja.
Wenn es scheiße läuft, beerdigen die uns. Das muss man sich wirklich.
Das ist so das Schlimmste, glaube ich, was man sich ausmalen kann. Also ich bin ja selber Familienvater und wenn ich mir ausmale, dass eins meiner Kinder sterben
Wenn
sollte,
dein Kind hinfällt und weint, wie ist das für dich?
Katastrophe. Das ist
Wow.
direkt ein Stich ins
Das ist
Herz.
genau, ist für mich viel schlimmer als für meine Tochter
Ja,
auch.
ja.
Es ist so, mein Körper krampft sich zusammen. Ich bin ja so ein totaler, also ich habe schon Leute bei Unfällen rausgezogen und Blut und es macht mir alles gar nichts. Null. Meine Tochter, ich erinnere mich, die war 2 Jahre alt, 3 Jahre alt, die hat mal so einen riesen Spiegel von der Wand geholt und Zunge zerschnitten, Splitter im Auge und ich war für mehrere Sekunden wie gelähmt. Also es war so schlimm für mich. Ich erinnere mich genau an diesen Moment. Und also jeder, der Vater oder Mutter ist, der kann das nachvollziehen. Kinder sind natürlich das absolut Heiligste.
Wie war das aber für die beiden Kinder, als die Schwester von euch gegangen ist? Also, weil du
Naja,
das.
zwei Mädchen, 10 und 8 Jahre alt, wie ist das, wenn die Mama stirbt?
Katastrophe.
Also genau, also wir haben das war so ein 3-wöchiger Krankenhausaufenthalt von meiner Schwester, die aber schon im Koma lag. Wir haben die in der Zeit auf so einen Bauernhof geschickt, damit sie das nicht so mitbekommen, weil wir auch dachten, wir kriegen das,
Hin.
alles wird gut. Die Hoffnung stirbt ja wirklich zuletzt. Du denkst, bis in letzter Sekunde, bis das Scheißding aufhört zu schlagen, denkst du, es klappt noch. Und dann habe ich die, dann haben uns aber so Palliativmediziner gesagt, das gibt hier nichts mehr. Und dann musste ich, dann bin ich in Schweiz gefahren, habe die beiden Kinder, ich habe damals so einen 911 gehabt, passen die Kinder genau hinten auf den Rücksitz, da habe ich die da hinten in meinen 4S gesetzt und bin direkt ins Krankenhaus gefahren, habe gesagt, wir fahren jetzt zu Mama und das ist das letzte Mal, dass ihr sie seht. Wir müssen uns verabschieden und es ist auch wichtig, dass ihr das tut. Und ja, und das ist natürlich, sagen wir mal, kein erquickendes Gespräch, aber es ist ein Gespräch, was einen als Menschen sehr wachsen lässt, weil du übernimmst ultimativ ja die Verantwortung für die Gedanken von zwei völlig unschuldigen, ganz süßen Mädchen, ja. Also es ist schon, also da merkt man schon mal so ein bisschen, Pressure ist da. Und es
Da merkt man auch, glaube ich, so, was sind so die wahren Probleme im Leben? Also
auf
was
jeden
ist es so,
Fall.
worauf es kommt es eigentlich an?
Auf
So
jeden Fall.
geplatzter die, nicht geplatzter die, Geld hin,
Ich
her,
nehme das
da.
Beispiel, auch wenn das jetzt vielleicht, ich nehme das Beispiel schon öfter, wenn ich so Firmen übernehme und dann sitzt so eine heulende HR-Tante vor mir und sagt, ach, die Manager müssen gefeuert werden und so. Die Armen, sage ich, naja, das sind alles hochbezahlte Leute, die finden auch frei nach der Marktwirtschaft einen neuen Job. Und das ist kein schlimmes Gespräch. Ein schlimmes Gespräch ist nur, wenn etwas final ist. Und wir lernen ja als Unternehmer eigentlich eine Sache, die sehr wichtig ist. Die wichtigste Sache, egal wie beschissen die Situation ist, du kannst dich ja immer wieder rausverhandeln. Das ist ja das Unternehmen, das ist ja der Grundsatz des Unternehmertums. Überleg mal, wie oft war Amazon pleite, wie oft war Tesla pleite, wie oft stand da alles auf der Kippe. Es gibt die geile Geschichte von UPS. Der das Benzin mehr zahlen konnte für seine Trucks oder Flugzeuge oder was auch immer war. Airlines, die alle, also es gibt so viele Stories, wo wirklich, die waren toter als tot und die haben es trotzdem irgendwie in letzter Sekunde geschafft. Und das ist halt genau der Unterschied zum echten Tod. Das ist das
Da kannst du
Einzige,
dich nicht mehr rausverhandeln.
genau, das ist das Einzige, was final ist. Also deswegen sage ich auch immer, solange keiner gestorben ist, ist alles gut.
Okay. Also ist noch eine Schwester übrig geblieben,
Genau.
quasi, die immer noch da ist, zum Glück. Und dann hast du den Laden irgendwann auch verkauft, also die Trading-Plattform.
Genau.
Hallo Hund.
Hallo Hund, genau. Down. Down. Okay, das ist halt echt hier. Da kommt auch der
Ja,
Zeus hier Hallo
weiß, dass
sagen.
der
So.
Hund dann da ist und mal reinspringt in die Kamera, aber das passiert ja, wenn man zu Hause dreht.
Genau, so ist es.
Aber den Laden, der da mit 3,26,
6.
6 Milliarden bewertet wurde, habt ihr den dann verkauft dann auch
Ja,
entsprechend?
also ich habe einen Großteil meiner Anteile verkauft. Und die Firma ist heute in der Umstrukturierung. Das heißt, ich halte auch noch ein paar Aktien, aber keinen signifikanten Teil mehr. Und bin auch im operativen Geschäft schon sehr, sehr, sehr viele Jahre eben gar nicht mehr involviert. Es gab da sehr viele Managementwechsel und so weiter und so fort. Ich weiß ehrlich gesagt heute nicht mal mehr. Also wenn ich mich heute nach dem Namen des CEOs fragt, weiß ich den nicht.
In welchem Jahr war das, der Verkauf?
Das war teilweise, das ging,
So.
sage ich mal, ab 2018 bis 2022. Das waren so die Jahre, 21, so die Jahre, wo ich immer wieder gekauft und verkauft habe. Also es ist oft so, dass ich, wenn ich ein Target habe, dass ich auch immer mal, dann mache ich zum Beispiel als erstes einen Optionsvertrag. Also ich kaufe einen Anteil, keine Ahnung, 1%, und mache dann einen Optionsvertrag, bis hin zu einem Controlling Stake kaufen zu können, zu einem vorher festgelegten Preis mit einer Holding Fee oder was auch immer. Und dann kaufe ich eben öfter oder verkaufe öfter dann eben Anteile von diesem Unternehmen. Das ist ja auch so, dass ich mit den Unternehmen, weil das ist natürlich auch bei dem ganzen Investmentgeschäft so, gerade im PE, ist es ja so, du kaufst das Geld weg. Und dann weißt du ja nicht, wann du verkaufst. Das heißt, du hast eine große Liquiditätslücke. Das heißt, ich gucke immer, dass ich Unternehmen kaufe, wo ich einen sogenannten Geschäftsversorgungsvertrag noch einfließen lasse, wo ich dann an mein Netzwerk gehe und sage, pass auf, wir geben denen noch echtes Business. Und da sitze ich dann mit drin. Das heißt, so mache ich also quasi ein illiquides Investment für mich zumindestens noch zu einer Einkommensquelle über diese Geschäftsversorgungsverträge. Der Tipp ist natürlich for free, aber so, ich meine, ohne Cash blutet man sehr schnell aus.
Ja.
Und gerade im Investmentbereich ist es ein Riesenproblem, dass eben die Investitionsphasen, also zwei Sachen sind safe bei Investments. Es kostet immer mehr, als man denkt, und es dauert auch länger, als man glaubt.
Ist fast wie bei Immobilien.
Same,
Also
same.
es
Ist ja
ist
auch ein
dasselbe
Investmentgeschäft.
Thema. Auch da bindet man viel Kapital. Ne? Kriegst du erstmal nicht raus, hast du erstmal da drin.
Genau.
Dann musst du das Objekt entwickeln und dann verkaufst du es
Genau.
irgendwann und dann entstehen
Aber wenn
zwischendurch.
du jetzt noch, sagen wir mal, fünf, sechs Gewerke hast, an denen du beteiligt bist,
Dann.
die in dieses Projekt mit einfließen lässt, dann hast du wieder Cashflow geschaffen.
Das stimmt.
Folgt mir für mehr Tipps. Und kommt in meine Gruppe.
Unbedingt. Porsche Cayman S, wobei, nee, ich habe hier keinen Cayman S gesehen, ich habe hier zwei Rolls und zwei Ferraris gesehen in der Garage. Zwischenzeitlich bist du aber dann nach Dubai ausgewandert. Und das ist jetzt ganz interessant. Wie kam der Turnaround? Und das ist jetzt nicht so, wo Dubai jetzt gehypt wurde. Für mich in der Corona-Phase 2020, 2019, wo ja auch so dieser ganze Influencer-Hype hier entstanden ist, sondern du bist ja 2018 hergekommen, wenn ich das recht in Erinnerung habe, von dem, was du mir erzählt
Genau.
hast.
So, also da muss man zurückgehen. Dennis, 13 Jahre alt, sitzt in Österreich im Hotel fest und ist eingeschneit. So, und ich war im Internat im Zimmer mit dem Prinz Ernst August von Hannover. Der Sohn heißt genauso wie der Vater, den kennt man in Deutschland. Und der kennt natürlich jeden Royal quasi dieser Welt. Und da war ein arabischer Royal. Und der hat uns erzählt, dass er aus Dubai kommt. Und er hat uns dann erzählt, dass er eine Insel ins Meer gebaut hat. Und er weiß aber noch nicht ganz genau, was er mit dieser Insel macht. Also, Klein Dennis hat nur verstanden, Insel ins Meer gebaut und weiß noch nicht, was er damit macht. Das ist die Insel gewesen, die heute Heimat ist von Burj Al Arab. Das war nämlich die erste Man-Made Island. Und der arabische Royal, das war Sheikh Mohammed. Und er hat uns das als Kindern quasi erzählt. Und ich hatte das immer in meinem Kopf. Da gibt es einen Ort, Arabien. Da ist ein Typ, sage ich jetzt mal so salopp, der hat so. Das heißt, ich hatte dann relativ früh ein Venture in Indien, in Kolkata und Chennai. In Chennai eine Softwarebude und in Kolkata wollten wir Bäckereien, deutsche, aufmachen. Das hat grandiose Fail-Story, könnte ich irgendwann mal auch zum Besten geben. Auf jeden Fall war ich mehrfach da und Kalkutta zu dem Zeitpunkt war so eklig, dass die Taxis nicht mal Klimaanlage hatten. Das heißt, du bist da im, wer indischen Traffic kennt, weiß, alles andere ist Kindergeburtstag dagegen. Du brauchst für 10 Kilometer manchmal 6 Stunden. Und du sitzt in einem Taxi im eigenen Saft gegoren. Es ist so eklig.
Boah.
Du, die Luftfeuchtigkeit, du steigst auch wieder aus. Erstens immer nur Treppe so, kein Terminal. Also keine Gangway oder wie man es nennt. Und deine Jeans macht so an deinem Bein. Okay. Anyway. Und ich wollte, und dann Hotel und natürlich das Essen. Also ich liebe indisches Essen, aber es liebt mich nicht. Es ist erstens, oft ist es einfach nicht so richtig clean. Aber selbst wenn es
Da
clean
gibt es ja
ist.
ganz viele tolle Videos auf you, auf TikTok und Co. mit diesem Streetfood in Indien, wo wirklich shady as fuck ist, wo du schon fast
Ja.
Magen-Darm bekommst, nur vom Angucken.
Genau. Und, aber es ist so, selbst wenn es clean ist, diese Mischung an Spices, die haben ja so viele
Ja, das ist
Gewürze.
für dich als
Mein
Europäer.
Körper sagt einfach nur, das muss raus.
Ja.
Und bei mir kommt es nicht oben raus, sondern unten. Das heißt, du
Wie bei den
sitzt in
meisten.
Embryonalstellung auf dem Klo und betest zu Gott, dass er dich hier runterholt. Es ist so schlimm, du kannst es nicht aushalten.
Okay.
So, also nach Indien bin ich über Emirates geflogen. Es war schon das erste Mal, als ich nach Dubai und auch nach Indien geflogen bin. Steigst du in Frankfurt in den Flieger ein, neuester Emirates-Flieger, alles geil, wow, Emirates, alles Gold, glänzt, gutes Essen. Und dann wechselst du den Flieger, der dann nach Indien weiterfliegt, in Dubai. Und das Erste, was passiert ist, damals die ganzen Inder barfuß in den Flieger gelaufen und dann läuft die Stewardess mit so zwei Spraydosen durch die Echo und desinfiziert den Flieger.
Jesus.
Und dann dachte ich schon so, das ist aber komisch hier. Auf jeden Fall, ja, ich habe später gelernt, das war bitter nötig. Und auf dem Rückweg habe ich mir dann immer 1, 2 Nächte Dubai gegönnt, weil ich einfach in ein sauberes Hotel wollte.
In welchem Jahr war das ungefähr?
Ja, auch Anfang 2000er. Also
Wow,
'99.
da war ja hier noch gar nichts
Ja,
quasi.
'99 hat Burj Al Arab aufgemacht. '99 war das.
Also wurde dann mehr oder weniger alles ums Burj Al Arab erweitert.
Genau, also es gab das Hard Rock in der Marina und da gab es noch ein Hotel. War das ein Marriott? Ach, ich weiß nicht mehr. Also, und dann war in Deira relativ früh dieses Raffles Hotel, dieses mit der Pyramide. Dazwischen. Downtown gab es überhaupt nicht. Ich habe es alles entstehen sehen. Und ich mochte halt Dubai immer. Erstens, ich hatte verifiziert, der Typ, der mir damals erzählt hat, dass er eine Insel gebaut hat, der hat die Insel gebaut. Ja? Das war für mich erstmal so, wow, weil für mich war das
Ja,
unglaublich. Und
klar.
dann
Da
haben die
kommt
hier
man
immer
an.
irgendwie Sachen announced, wir bauen das höchste Gebäude der Welt. Die ganze Welt so, oh ja, wir bauen 30 Gebäude. Genau. Check it out. Go downtown, look at it. Ja, die haben einfach jede Schlagzeile, die ich so mitbekommen habe, verifiziert. Die haben einfach gemacht, was sie gesagt haben. Das war für mich und in einer Geschwindigkeit, wo ich live am Puls das mitverfolgen konnte. Das heißt, für mich war das hier der Ort der Wahrheit. Ich hatte das immer in positiver Erinnerung. Und dann, ja, dann habe ich 2,5 Jahre auf Zypern gelebt und ich meine, Zypern in allen Ehren, ja, aber die haben nicht mal eine ordentliche Straße. Da sind Schlaglöcher und da sind Ratten und Kakerlaken und also es ist einfach für einen OCD-Freak wie mich schwer. Ist einfach nicht so clean und geordnet, wie ich das mir so vorstellen würde. Und auf jeden Fall, ja, war dann nach Zypern, nachdem mein operativer Teil des Jobs quasi erlebt war, war das die logische Konsequenz. Obwohl ich auch in Erwägung gezogen habe, nach Amerika zu ziehen. Nur dann ist ja, wie gesagt, mein Vater gestorben. Und ich wollte einfach nicht, weil das wäre dann Westküste gewesen.
Dann
Ich
brauchst
wollte
du
dann,
wahrscheinlich 13 Stunden,
genau, ich
wenn
wollte einfach
krass.
nicht so weit weg von meiner Mutter.
Und da war Dubai die nächstlogische
Ja,
Konsequenz.
und Dubai mochte ich halt schon immer. Ich mag dieses organisierte, saubere, ich mag das einfach. Dubai ist von langer Hand geplant. Jede Stadt in Europa besonders, die ist gewachsen. Ja, du hast einen kleinen Kern. Ja, guck mal, Rom oder was auch immer. Ja, Und dann ist drumherum immer mehr geworden. Das heißt, die Infrastruktur ist schon problematisch. Hier ist es einfach von langer Hand geplant. Es gibt diese geilen Videos von Sheikh Mohammed, wo der im Sand steht und der Reporter, BBC-Reporter, so schon fast höhnisch fragt, so, ja, wie soll das hier werden? Und er sagt so, ja, hier baue ich meinen Palast, das wird Downtown, das, das. Und der steht auf einer Sanddüne. Das ist einfach so geil und ist so inspirierend. Ich habe lange im 76. Stock hier gewohnt, in einer Penthouse-Wohnung, und ich habe immer morgens meinen Kaffee auf der Terrasse getrunken und habe gedacht, das hat sich ein Mann ausgedacht und umgesetzt.
Völlig irre.
Völlig irre. Völlig inspirierend, diese Energie, die daraus entsteht, ist, wo ist mein Downtown? wo ist das, was ich hinterlasse? Wo ist mein Beitrag? So, und von dieser Energie lebe ich heute noch.
Und 2018 bist du dann hierher gekommen,
Genau.
hast dein Geschäft hierher verlagert oder hast du
Nee.
Firmen in Deutschland?
Nee, in Deutschland habe ich relativ wenig. Ich habe schon damals meine Hauptholding in Luxemburg gehabt und habe das auch nie geändert. Also habe natürlich viele, viele
Also
Gesellschaften.
steuerliche Aspekte gehabt, so und.
Nee, eher Regulatorik.
Ah, weil
Also
du gerade hier mit Trading und Co.
Sicherheit, ja, einfach auch, ich will finanzielle Stabilität. Ich bin in Wahrheit ein sehr konservativer Mensch. Ich möchte das sehr geordnet wissen. Das ist ein alter Finanzplatz, sage ich mal. Dort ist Firmengründen und verschiedene Firmenformen einfach sehr aus dem FF, ja. In Dubai kann man das auch machen. In Dubai ist das aber alles sehr neu, ja. Das heißt, hier gibt es verschiedene Financials, Free Zones, DIFC, ADGM in Abu Dhabi. Und das bietet es auch alles. Aber ich bin da eher traditioneller. Ich mache das dort auch, aber dann eher so auf SPV-Ebene. Also für jetzt ein Single-Purpose-Vehicle und solche Sachen. Da kann man das schon hier sehr gut machen. Wir haben auch hier jetzt für verschiedene Verticals von mir schon verschiedene bis hin zur Kategorie 2 Banklizenz bekommen und solche Sachen. Also ich hab den Prozess schon mehrfach durchlaufen, arbeite hier sehr eng mit dem Wirtschaftsministerium zusammen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Der Unterschied zu Europa ist, dass hier Politiker aktiv am Wirtschaftsgeschehen teilhaben.
Und auch
Das heißt,
interessiert dran sind, diesen anzukurbeln.
also überhaupt verstehen. Also rede mal mit einem deutschen Wirtschaftsminister über Online-Trading. Der wird dich
Schwierig. Der
anschauen.
letzte, also nicht der aktuelle, der letzte war Kinderbuchautor. Das stelle ich mir ein bisschen
Genau.
schwierig vor.
Hier ist es so, also der Digitalwirtschaftsminister Omar Al-Olama heißt er. Das ist der jüngste Minister der Welt. Der ist Anfang 30. Wenn du mit dem über irgendetwas redest, der erzählt dir über dein Geschäft erstmal was. Das sind einfach smarte junge Menschen, die die beste Ausbildung bekommen haben, die man haben kann. Es ist einfach ein Land. Ich sag's ja immer, Geld macht alles besser. Die haben einfach ihre Leute hier gut rangezogen. Die haben denen tolle Studien bezahlt. Und die haben hier echt intelligente Leute in den richtigen Positionen sitzen, die einfach dafür sorgen, dass Business rankommt. Weil die wissen, von Anfang an wissen die, Öl ist das Fundament, aber ist natürlich irgendwann endlich. Das heißt, die wollen diversifizieren vom Öl weg. Tourismus auch schön und gut, aber auch volatil, weil es immer
Gibt dann die
angesagt.
6 Monate, die hier extrem heiß sind. Da
Genau, und aber auch, es ist ein Trend, ja. Und was wirklich zählt, ist eine intrinsische Wirtschaft. Du brauchst Manufacturing, die haben Platz. Du brauchst Manufacturing hier, du brauchst Engineering hier, du brauchst einfach eine echte Wirtschaft. Und das haben die verstanden, sehr früh verstanden und tun deswegen alles, um solche Multiplier wie mich, Multiunternehmer, wie auch immer man das nennen mag, zu
Fördern.
motivieren oder incentivieren, beziehungsweise machen diesen Prozess so einfach und elegant und schlank, dass man den Unterschied zu Europa sofort merkt. Also, wenn ich in Europa eine Steuernummer brauche, wissen wir alle, das dauert 3 bis 6 Monate. Vorher bin ich eigentlich immer so in einer Grauzone unterwegs, alles scheiße. Hier, wenn ich eine Business-Lizenz brauche und den richtigen Kontakt habe, habe ich das am gleichen Tag.
Okay.
Ist einfach, weißt du, hier diese ganze Admin-Scheiße, die in Deutschland 30, 40% deiner ganzen Energie, des ganzen Tages frisst, die fällt hier weg. Alles ist online. Es gibt ein zentrales KYC. Ein Bankkonto aufmachen, gibt so ein Ding, das heißt UAE Pass. da ist dein Proof of Residence, deine ID und alles hinterlegt. Das heißt, alle Unternehmen, Digitalbanken, was auch immer, die daran angeschlossen sind, ein Konto dort aufmachen, dauert 4 Sekunden. Weil der KYC ist zentral gelöst über your E-Pass.
Du bist damals komplett alleine hergekommen, ne?
Ja.
Ohne
Ohne
irgendjemanden.
alles.
Die Freundin gab es dann auch nicht mehr, logischerweise, vom
Nee.
ganzen Anfang der
Nee,
Geschichte.
nee, nee.
Mutter
Nee.
ist in Deutschland geblieben, Schwester auch.
Ja.
Du warst in einem nicht nur fremden Land, sondern auf einem fremden Kontinent,
Ja.
aber mit bisschen Geld ausgestattet, ne, durch die, auch unter anderem dem Verkauf von der Trading-Plattform. Was waren so deine nächsten Ziele? Ich meine, du warst jetzt hier in einem Umfeld, sag ich mal, wo jetzt so anders gepolt ist, wie jetzt wahrscheinlich Europa oder Zypern.
Also die Idee war ja, also ich bin immer so 200 Tage im Jahr gereist. Die Idee war, dass ich weniger reisen möchte. Und Dubai ist halt eine krasse Drehscheibe. Jeder aus meinem Businessumfeld kommt an irgendeinem bestimmten Punkt des Jahres immer hier vorbei. Das heißt, das eliminiert ein Drittel aller Trips. Ein weiteres Drittel ist von den Flight Legs eliminiert worden, weil du kannst wirklich überall direkt hinfliegen. Das ist so geil. Zypern nach Amerika. Ich war immer 2 Tage unterwegs. Es geht nicht an einem Tag. Es war einfach
Ja, stimmt.
complicado.
Stimmt.
So, das heißt, mein Ziel war, meine Beteiligungen aus- und aufbauen und etwas Gutes hinterlassen irgendwann mal. Das heißt, für mich geht es darum zu wachsen, jeden Tag was zu lernen. Ich mache 30 Stunden Sport die Woche und ich arbeite, sagen wir mal, zwischen 60 und 80 Stunden. Das heißt, ich habe für nichts anderes eigentlich Zeit. Und will bewusst das auch nicht machen. Alles, was ich, die wenigen Dinge, die ich tue, die würde ich mit größtmöglicher Liebe zum Detail tun. Ich achte darauf, was ich esse. Ich will im Sport erfolgreich sein. Ich will meinen Körper spüren.
Man muss auch sagen, dass du machst ja auch nicht irgendeinen Sport, ne? Also ich
Ja.
grätsch mal kurz rein, du machst 30 Stunden Fahrradfahren. Also
20 Stunden Fahrradfahren und 10 Stunden Gym.
10 Stunden Gym, ne? Und dann auch nicht irgendwie, sondern ich bin vorhin gekommen, da hast du heute schon 108 Kilometer Radweg hinter dich gebracht. Das muss man auch erstmal
Na
schaffen.
klar.
Also insofern
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man kann entweder, man
nichts
kann,
Gutes, außer man tut
ja,
es.
du kannst anderen beim Leben zugucken oder selber leben. Das ist genau deine Entscheidung. Viele Leute denken den ganzen Tag nach, was soll ich denn nur? Und bis sie zu einer Entscheidung gekommen sind, ist der Tag schon wieder vorbei. Und am nächsten Morgen geht's genauso los. Das gibt's nicht. Ich bin morgens um 4 Uhr voll da.
Wann gehst du schlafen?
Um 9:30 Uhr.
7,5 Stunden reicht.
Ja, perfekt. Ich bin auch abends müde. Also nach 7 Uhr willst du mit mir eigentlich gar nicht mehr reden. Da kommt nur noch.
Also hier nicht hier Hustle in die Nacht rein,
Nee, gar
bla,
nicht. Ich bin
Quatsch.
der frühe Vogel. Ich treibe vor mir her, ich werde nicht vor mir hergetrieben. Das ist so wichtig, gerade wenn du mit Europa Geschäfte machst. Du hast ja hier einen Zeitvorteil.
6 Stunden. Das heißt,
So,
wenn du
und
18
ich
Uhr
stehe
hast.
noch mal 3 Stunden vor allen auf. Das heißt, ich kann also jedem schon massiv auf den Sack gehen, wenn ich will, bevor ich überhaupt eine Antwort bekomme.
Ja, und in der die Zeit, wo
Aber weißt du, wenn du bis um 10 schläfst und ich aufwache zu 48 Nachrichten und 2000 E-Mails, das ist scheiße. Ich bin lieber in der Drückposition, anstatt gedrückt werden. Kontrolle. Für mich ist all about control. Ich will Kontrolle über mein Leben haben, meine Fitness, meine Ernährung, mein Business.
Was war dein schlechtestes Investment?
Oh, ich habe so viel scheiß Investments gemacht.
Also vorhin hast du was ganz Interessantes aufgeführt, bevor die Kameras angegangen sind, aber ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Investment war, wobei du sagtest, du hast 90% wieder davon gerettet, also
Ach
war es
so,
nicht das.
Wirecard, ja, Wirecard. Wirecard war scheiße, klar.
Ja, aber was, da gab es dann bestimmt noch
Oh,
schlechtere.
klar. Ach, ich wurde schon verarscht und betrogen und also das letzte Arschloch, die haben dann hintenrum einen Deal mit Geschäftspartnern von mir gemacht, mich aus der Firma rausgedrückt und also es gibt nichts, was es nicht gibt. Du, Missgunst und Neid kannst du immer sicher sein. Deswegen ist schon wichtig, immer wenn man einen Deal macht, dass man guckt, dass man die Interessen alignt, relativ früh, sodass so diese Neidthemen nicht so aufploppen. Bei mir ist es natürlich auch immer so, dass die Leute irgendwie denken, ja, der ist smart vielleicht und vielleicht weiß er besser, was wir tun. Und dann haben die immer so eine Achtungshaltung. Aber ich bin bei den meisten Deals so gepolt, dass ich lieber andere mehr verdienen lasse im Deal, als selber dann so dargestellt zu werden, als wäre ich hier der Gierige, weil es geht mir gar nicht so sehr auch um Geld, sondern mir geht es hauptsächlich um diese kommerzielle Energie. Ich liebe Business. Dieser ganze Weg, dieses Gemeinsame, dieses Vorankommen, das ist geil. Für mich der schlimmste Tag ist, wo nichts passiert, wo so alles so plätschert. Ich mag dieses Weiterkommen so gerne. Geld ist ein Abfallprodukt von Erfolg.
Sagst du
Eins.
das jetzt, weil du Geld hast,
Nee.
ohne Ende, oder ist das schon auch
Geld
vorher?
hat man nie genug. Also weiß ich nicht. Es hat nie eine Bank bei mir angerufen und hat gesagt, ja gut, es tut mir leid, Ihr Konto ist voll, Sie brauchen ein zweites. Das gab's noch nicht. Also von daher, das ist kein Problem. Also ich weiß auch immer mit Geld was anzufangen. So ist es ja nicht. Aber wie gesagt, das, was richtig triggert, ist eigentlich dieser sich selbst challengen, lernen und Erfolg replizieren. Weil ja, viele, viele Bereiche sind immer gleich. Also die Schematik. Aber jedes Geschäft ist anders. Das heißt, du musst immer wieder lernen. Du musst immer wieder offen sein zu lernen. Du kannst nie als der Professor da reingehen und sagen, ich bin hier der Smarteste im Raum. Weil du triffst auch immer wieder Leute, die dir noch was zeigen können. Und das ist so wahnsinnig interessant. Und gerade bei so Transformationen, ich bin jetzt hier in einem Deal mit einer islamischen Bank, die digital wird und die Krypto macht. Ey, da treffen Welten auseinander. Das ist so eine Challenge.
Was ist dein Part
I
dabei?
love it. Ja, die Transformation natürlich. Ich
Ist
habe
das eine Bank hier aus der Area irgendwo her?
keine Details jetzt sagen, weil der Deal ist noch nicht ganz über die Bühne, aber ich kann dir sagen, die haben ein Scharia-Board und mit denen habe ich schon gesprochen. Und setz dich mal so als Weißbrot mit dem Scharia-Board hin und find mal mit denen gemeinsam
Nenner.
Gesprächsgrundlage überhaupt. Das ist geil. Da lernst du einfach. Ich liebe das. Und wenn du auf dieser Gegenüberseite smarte Leute hast, die merken, okay, pass auf, der will eigentlich ja nur das, was wir auch wollen, nämlich wachsen. Dann wird's geil. Dann wird's so richtig geil. Und dann können die Gegensätze nicht größer sein. Und ich war schon immer so einer, selbst wenn wir als Jugendliche feiern waren, weißt du, dann bin ich oft früher rausgegangen und habe draußen mit irgendwelchen Leuten, mit manchmal Obdachlosen auf der Straße gesessen und gesprochen. Weil auch diese Leute können dir Sachen erzählen, die du nicht weißt.
Bist
Super,
du eher
super
der
cool.
Typ, der sich so gefühlt täglich ins kalte Wasser schmeißt?
Ja.
Um dich selbst aus deiner Komfortzone zu schubsen?
Genau. Ich bin super komfortabel, unkomfortabel zu sein. Ich bin für Diskomfort geboren. Es gibt nichts, was ich nicht probieren würde. Aus dem Flugzeug springen, in kaltes Wasser setzen. Ich meine, das ist alles kein Heilmittel und ich halte auch nicht besonders viel davon, aber ich mache das. Auch mal so ein Ultra zu laufen, 100 Meilen, oder mal ein Ultra mit dem Fahrrad zu fahren, 300 Kilometer, das ist einfach was, wo man mal viel darüber lernt, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Und ich habe mehrfach schon im sportlichen Sinne auch wirklich gedacht, wenn du jetzt stirbst, ist das völlig in Ordnung. Also ich habe dann eine Ultra-Erfahrung gemacht. Hier, da war ich out of water, out of food, tot. Ich sah so schlecht aus, dass eine Frau auf einer Autobahn mit dem Auto neben mich gefahren ist und mir Wasser rübergegangen ist, weil die hat gesehen, wie es mir ging. Dann hatte ich noch Magen-Darm und hatte keine Toilette. Dann bin ich in eine Moschee hier reingerannt, am Straßenrand. Der Imam hat sofort verstanden, was ich brauche, hat mich also richtig gelotst. Da konnte ich Toilette gehen. Und dann weiß ich, ich war wieder, in dem Rennen bin ich zwei, dreimal völlig ans Limit gefahren. Also wirklich alleine in der Wüste, du gegen die Hitze. Und hab aber gedacht, es kommt kein Anstieg mehr. Und dann fahre ich um so eine Kurve rum. Und da ist einfach der Berg des Todes. Und ich denke, du fährst genau so lange, bis du vom Rad fällst und tot bist. Es ist alles gut, du stirbst wie ein Held. Deine Kinder werden stolz auf dich sein. Du hast nicht aufgegeben, aber das ist jetzt, wie es ist. Und dann war noch eine Kurve vorm Ende. Jetzt kriegen wir wieder Besuch. Susi, komm. Komm. Mach mal Sitz. Down. Good boy. Good boy. Und dann war noch eine Kurve da und da saß wie ein Gottesgeschenk ein Dattelhändler auf dem Boden.
Stach,
Und ich war also
Zucker.
wie ein Eichhörnchen, habe ich mir so drei Dinger. Und Datteln sind echt geil. Datteln
Datteln sind fantastisch.
Bau, das ballert, bis ich mich diesen, ich habe mich diesen Berg hochgequält. Also wirklich auf dem letzten Loch, ich habe nichts mehr gesehen. Du fängst irgendwann, deine motorischen Fähigkeiten sind total eingeschränkt. Also wenn es wirklich dem Ende zugeht, wenn Batterie empty ist, dann hast du richtige Ausfallerscheinungen. Also es ist wie ein Schlaganfall, musst du das vorstellen. Und dann habe ich mich diesen Berg also hochgequält. Und dann kam der Zuckereinschuss. Aber wie? Und dann kam ein Kumpel, der mit mir losgefahren war, und sagt, der kam von hinten an und sagte, hey, was machst denn du hier? Sag ich, du Penner, wo warst du die letzten 7 Stunden? Ich bin gestorben, ja? Und sagt er, lass mal Gas geben. Und ich hatte dann so ein schönes, und es war an der Oman-Grenze, bin dann in Sonnenuntergang ins Ziel gefahren, so 30 Kilometer noch an der Wasserküste entlang im Sonnenuntergang mit Vollleistung wieder, weil mein Körper einfach, Zucker ist ja direkt
Rennen.
Benzin, schönste Erlebnis in einem Rennen, im Sonnenuntergang ins Ziel zu fahren, mit wieder richtig Leistung. Und der Kumpel, der ist viel stärker zu dem Zeitpunkt als ich gewesen. Also ein ultra erfahrener Mann, der 100-mal so gut war wie ich, der ist hinter mir hergefahren, also Windschatten gefahren, und der hat mich nur als krankes Schwein bezeichnet. Und das war das größte Kompliment, was er mir hätte machen können, weil ich
Stark.
habe dann richtig Gas gegeben. Also
Stark.
ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Wenn wir jetzt von bei dem anderen Thema noch bleiben, bei den schlechten Investments, und du hast ein paar Arschlöcher aufgezählt, die irgendwie hinten rum und keine Ahnung. Was war so der größte Betrag, den du zum Beispiel verloren hast bei so einem schlechten Investment oder einem Deal, der dir um die Ohren geflogen ist?
Boah,
Wenn du das so
das
summieren
kann ich gar
müsstest.
nicht beziffern. Also ich kann dir sagen, mir ist ein Deal schon um die Ohren geflogen, wo ich zweistellig Millionen investiert habe und 6 Jahre dran gearbeitet habe. Kannst du nicht in Worte fassen, aber es passiert. Also es ist so, ich mache ja nur spätere Phasen eigentlich. Also so Growth-Phasen, Pre-IPO und so, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber wenn du jetzt Frühphasen zum Beispiel machst, eins von 21 Investments läuft gut. Kannst du ja ausrechnen. Also du musst schon auch mit Misserfolg rechnen können. Und es ist natürlich immer auch die Frage, wann zieht man einen Stecker? Und eigentlich bin ich, wie ihr gerade gehört habt, bin ich ja schon eher der Fighter. Und ich kämpfe bis lieber stehen, sterben, als knien, leben, ja. Aber es gibt schon auch Punkte, wo man sagt, Ofen aus. Also wenn alles, was jetzt, womit ich schlecht umgehen kann, persönlich, das ist einfach meine Persönlichkeit, ist, wenn ich angelogen werde oder betrogen werde. Das ist scheiße. Weil ich bin so ein
Aber ich muss,
grundloyaler Typ.
ja, ich muss aber zugeben, anhand deiner Erzählungen von vorgestern, hast du immer noch Kontakt mit Menschen, die dich ja betrügen wollten, angelogen haben, denen du ja, also hier trotzdem, mit denen du zu tun hast, befreundet bist und sagst, ja komm, ich weiß, dass du mich verarscht hast oder keine Ahnung, aber
Also,
ich lasse das mal so stehen.
Menschen machen Fehler. Ich auch. Und ich kann auch verzeihen, dafür bin ich alt genug. Es kommt immer darauf an, was es ist. Wenn jemand mich anlügt und es ist eine Schutzlüge zum Beispiel oder Gewicht verlieren, dann bin ich eigentlich wegen der Lüge nicht so sauer. Ich bin eher sauer wegen der Respektlosigkeit, weil er meine Intelligenz damit beleidigt, weil er glaubt, ich merke das nicht. Ich merke das und halte meine Schnauze, damit du dein Gesicht behalten kannst. Das ist ein großer Unterschied von, ich bin der Idiot, der sich an der Nase rumführen lässt. Und da diesen Punkt möchte ich unmissverständlich klar gemacht haben. Und dann gibt es vielleicht eine zweite und wenn es ganz wichtig ist, vielleicht eine dritte Chance. Aber irgendwann ist der Ofen aus. Es gibt Dinge, die sind unverzeihlich. Es gibt menschliche Makel, die sind unverzeihlich. Ich habe das schon in der Familie auch gehabt. Wie auch immer, es gibt Dinge, die gehen einfach nicht und dann bin ich raus. Und das ist auch die Hauptfreiheit, die ich glaube, mir bis heute erarbeitet zu haben, genau zu entscheiden, wer in meinem Kreis ist und besonders zu entscheiden, wer da niemals wieder reinkommt oder überhaupt zum ersten Mal da reinkommt. Das ist unendlich wichtig. Das Umfeld ist ultra wichtig. Das ist die einzige echte Freiheit, die man im Leben hat.
Hundertprozentig.
Sich das genau auszusuchen. Und da bin ich rigoros. Ich habe viele Menschen schon jedes Jahr wieder rigoros aus meinem Leben verbannt, weil sie nicht die gleichen Werte mit mir teilen. Das ist einfach ein ganz einfaches Werteprinzip. Und es geht nicht um Meinungen. Meinen besten Freund habe ich seit 35 Jahren. Mit dem bin ich mir so oft einig, dass wir uns uneinig sind. Das kann man gar nicht. Wir sind, das ist wie Schwarz und Weiß. Wir sind komplett gegensätzlich. Aber wir haben beide genügend Intelligenz, uns darauf zu einigen, dass wir uns uneinig sind und können weitermachen.
Dann seid ihr weiter als die meisten Menschen da draußen.
Genau. Und es ist,
Da,
kann
sonst
so
gäbe es
einfach.
ja gar keinen Krieg. Wenn alle
Genau.
so denken würden, dann hätten wir gar keine Probleme mehr auf dem
Das
Planeten.
stimmt. Aber das muss man lernen. Und dazu braucht man, muss man auch mal schaffen, eine langfristige Beziehung, entweder freundschaftlich oder liebestechnisch zu führen. Das
Und
ist
auch
nicht
gehen zu
einfach.
lassen, wenn es nicht passt.
Genau. So viele Menschen, die in der Ehe sind und 18 Kinder haben oder was auch immer, wir sind wegen den Kindern nur noch zusammen. Leute, ihr, euer Leben mit sowas. Wenn du unglücklich in deiner Beziehung bist, beende sie. Wenn du in deinem Job unglücklich bist, wechsel den verschissenen Job. Sei ein Mann, auch wenn du eine Frau bist. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Es wird nicht irgendwann der Erlöser auf einem weißen Pferd kommen, der das für dich regelt. Digga, du musst aufwachen und das selber in die Hand nehmen. Sei dankbar dafür, dass du diese Kontrolle überhaupt hast. Wenn du behindert im Rollstuhl sitzt, hast du die Kontrolle nicht. Solange du zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf oben drauf hast, ist alles gut.
Da wirst du kurz impulsiv.
Ja, da könnte ich mich in Rage reden, weil ich immer wieder so Jammerlappen höre, die so sagen, oh nee, oh meine Frau, die Blöde ist gut. Und so. Sag ich, hör auf, so mit deiner Frau zu reden. Dann trenn dich.
Finde ich gut. Was war dein bestes Investment?
Mein bestes Investment ist in mich.
Ich habe es gerade im Kopf gehabt, dass die
Safe.
Antwort kommen wird,
Also
aber ich
ich
wollte.
lerne immer, ich kaufe mir ständig irgendwelche Harvard Online-Kurse und mache die dann für irgendwelche spezifische Scheiße. Ich habe schon einen Physikkurs gemacht und so einen Kack, obwohl ich Physik eigentlich schon sehr kompliziert finde. Ich lerne gerne Sprachen und ich bin geboren mit 25% Überlebenswahrscheinlichkeit, weil meine Mutter hatte eine Schwangerschaftsvergiftung und ich kam viel zu früh. So. Dafür ist ja nicht so schlecht gelaufen. Also ich bin jetzt 1,92 groß und bin ja gesund, habe 10 Finger und auch 10 Füßchen, will ich jetzt nicht zeigen, sind aber trotzdem schön. Habe also früh gelernt, die Voraussetzungen spielen keine Rolle. Das, was du draus machst, ist wichtig. Ich war mit 11, 12, 13 schon über 1,90 groß und 58 Kilo schwer. Ich wurde mein ganzes Leben lang in der Schule immer als Bodenstange gehänselt und wie auch immer. So, mit 11 hat mir das gereicht. Also habe ich mir Hanteln gekauft in der Metro, so Schraubhanteln, und habe angefangen zu trainieren und habe im ersten Jahr 22 Kilo zugenommen. Hatte Glück, hatte einen Trainer gefunden, einen Internats Hausmeister, der war olympischer Gewichtheber und der hat gesagt, ich kam nach dem Sommerferien mit diesen Hanteln zurück, hab die gerade in so ins Regal geräumt und er sagte, oh, du trainierst mit seinem englischen Dialekt. Sag ich, ja, ich habe die Dinger genau original zusammengeschraubt. Also mit Training war da nichts. Was machst du damit? Und dann habe ich so einen schlechten Bizeps-Curl gemacht, sagte, ah, Biceps, okay. Und dann sagt er, trainierst du die Gegenmuskel? Sag ich, Gegenmuskel? Sagt er, ja, Triceps. Und dann hat er mir die Hantel so hingelegt und hat, und konnte ich, ach, das ist natürlich gar nicht, null. So, und er hat gesagt, komm, komm, bin ich in sein Zimmer, in sein Büro, und hat er mir so einen fetten, so damals gab es noch Fotoalben, an die Leute heute, die kennen das ja gar nicht mehr, und dann steht er da so bei Olympia und war im Reißen olympischer Champion gewesen. So, und dann sagt er, if you want, you'll be my training buddy. Ich wusste nicht mal, was Training Buddy ist. Und dann, ich habe damit in der Schule auch einen riesen Trend gesetzt, weil nach einem Jahr haben die mich alle gesehen, da war das Gym auf einmal, damals hieß das noch Fitnesskeller. Ja, das kennen die meisten von euch nicht. Ja,
Fitnesskeller.
da hat es noch nach Schimmel gerochen, die Hanteln waren alle verrostet. Das war so ein richtiges, in so einem Kellergewölbe in einem Schloss aus dem 17. Jahrhundert. Also kannst du dir vorstellen, wie es da gerochen hat, ja? Ihr könnt das
Stark.
jetzt im Internet riechen, wenn ich das euch beschreibe.
Da
So.
kommen richtige Markus Rühl-Vibes hoch.
Genau, das war ganz krass. Und aber da habe ich ein wichtiges Learning bekommen und hab gesagt, okay, du bist deines Glückes Schmied. Wenn du nicht Bohnenstange sein willst, weil der Fact-Check von den Kindern war auch echt, ich war eine verfickte Bohnenstange. Und dann habe ich mir Muskeln angezüchtet. So, und dann war das natürlich so, dann habe ich in U19 professionell Rugby gespielt, während so meiner College-Zeit und so. Anyway, immer Sport gemacht, Sport gemacht, Sport gemacht. Aber so Ausdauer war immer nie so mein Ding. Und das kam dann erst im Lockdown. Das heißt, ich hatte einen 76. Stock, habe ich vorhin erzählt, gewohnt und habe dann alle Gyms zu und so und dann ist verloren ohne Gym. Und dann habe ich gedacht, jetzt rennst du mal diese 76 Stockwerke hoch. Dann habe ich, also mehrfach wollte ich die natürlich rennen, weil ich hatte ja große Ziele. Ich habe aber nach der ersten Hälfte vom ersten Mal gemerkt, dass ich es auch nicht einmal hochrenne. So, und dann gab es hier so einen Radladen und ich hatte mal einen Kumpel vorher mit zum Fahrradfahren genommen. Da habe ich gesehen, dass es hier unfassbare Radstrecken, die haben hier 900 Kilometer Radstrecke ohne Autos gebaut. Also völlig geisteskrank, beste Voraussetzungen. Bin ich dahin, habe mir so ein Rad gekauft und bin immer so einen 50-Kilometer-Loop gefahren und wollte ihn halt jeden Morgen ein bisschen schneller fahren als am Morgen davor. So, bevor dann strukturiertes Training und so. Und das ist beim Ausdauersport halt schon so, also es ist echt eklig. Ich habe jede Sekunde gehasst, also offiziell. Aber wenn du es hart genug betreibst, ist der Fortschritt nicht aufzuhalten. Du merkst, wie du fit und leistungsfähig wirst. Und es gibt kein besseres Gefühl auf der ganzen Welt.
Ich
Im
kann es verstehen.
geschäftlichen Sinne oder im sportlichen Sinne, Leistungsfähigkeit zu spüren. Da geht mir so einer drauf ab. Also es ist einfach, das ist das Quarks oder das God-Gene. Ja, das ist einfach, das ist es.
Kann ich bestätigen, denn der uns zusammengebracht hat, der war noch vor ein paar Jahren auch eher unsportlich und hat sich dann zu einer Maschine entwickelt, so also in seinem Spektrum. Und so kamt ihr ja zusammen und so kamen wir jetzt schlussendlich
Ja,
zusammen.
der hat eine tolle Entwicklung hingelegt. Das ist ein gutes Beispiel. Den habe ich hier das erste Mal vor 1, 2 Jahren getroffen. Da konnte der noch nicht mit uns Rad fahren. Also da ist der schon Rad gefahren, aber da konnte der nicht jetzt sagen wir mal bei den bisschen
Mithalten.
fortgeschritteneren Kindern mitfahren. Und jetzt hat das ganz gut geklappt. Es ist halt auch geil. Also das ist schon ein geiler Sport. Der ist sehr ehrlich. Du weißt, wenn du mit jemandem 30 Sekunden Side by Side fährst, weißt du, wer den größeren hat.
Jetzt sind wir im Jahr 2025, das neigt sich ja auch schon fast dem Ende. Wir haben noch einen Monat, anderthalb ungefähr, zu 13. Ja, so in dem Sinne, da kommen wir auf 2026 zu. Wir haben jetzt sehr viel gehört, was du bereits erlebt hast. Du hast sehr viel Geld verdient. Verdienst, nehme ich mal an, immer noch genug Geld für dich.
Ich tue alles dafür.
Klang alles in der Vergangenheit so, als wäre das Selfmade entstanden. Also einfach, weil du ins Tun gekommen bist. Du hast ein Problem erkannt und hast relativ schnell nach einer Lösung gesucht und hast dich nicht in Selbstmitleid gesuhlt, weil du gesagt hast, oh, das wäre echt doof, weil freitags geht ja der Umsatz in den Keller von meinem Café. Was mache ich jetzt übers Wochenende? Du hast nach Lösungen gesucht und auch nach Herausforderungen. Wenn ich jetzt hier die 73 Mieter, Interessenten vom Krankenhaus sehe, dann hast du da das
Genau.
Ding
Also ich
bekommen.
war schon, die Konkurrenz mag ich.
Das habe ich schon rausgehört. Ich kenne da auch so einen Kollegen, der auch mal schon bei mir im Podcast war, der damals Snipes gegründet hat. Der hat jetzt alles verkauft und hat jetzt wieder neu angefangen von null und sagt auch so, Konkurrenz liebt er.
Klar.
Das gibt einem ein richtig geiles Gefühl. Das befeuert alles nochmal zusätzlich. Aber wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, deine letzten 42 Jahre, was ist denn noch so dein Forecast? Also was bockt dich
Also
noch?
jetzt geht es wirklich darum, einen Unterschied zu machen für die Nachwelt, weil wenn ich jetzt mal so logisch überlege, habe ich vielleicht noch 20, 30 sehr gute Jahre, in denen ich sehr konzentriert arbeiten kann. Danach wird es, weiß man natürlich nicht, Warren Buffett hat gerade jetzt bis 95, hat jetzt gerade abgegeben, gestern. Ich will mich natürlich nicht mit Warren Buffett vergleichen, also nicht, dass jetzt irgendjemand. Aber man kann auch sehr lange sehr erfolgreich sein, sage ich. Aber ich sehe das schon sehr rational. Ich finde, das ist eine gute Turnübung, kann jeder mal machen. Sagen wir mal, wir werden alle 100. Nimmst mal 1 Meter. Jeder Zentimeter stellt also ein Jahr dar. Schneidest mal ab, was schon weg ist. Und schneidest mal ab, wo du sagst, da will ich nichts mehr machen. Dann wirst du sehen, fuck, 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 fuck. Time matters. Das heißt, ich konzentriere mich auf wenigere Sachen, aber qualitativ sehr hochwertig. Und möchte einen Unterschied machen, möchte Probleme, echte Probleme, die viele Menschen haben, lösen, will meiner Nachwelt die Welt, das klingt jetzt sehr cheesy, ja, ich will die Welt gerne ein bisschen besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das ist Main Goal.
Jetzt habe ich ja sehr viel von deiner Lebensgeschichte mitbekommen und da ist mir noch eine Sache aufgefallen, als wir uns vorgestern getroffen haben, die mich persönlich berührt hat. Und zwar hast du einem jungen Kind die Möglichkeit gegeben, in deinem Ferrari
Ach so,
zu fahren.
okay.
Wie kam das denn?
Das ist so, dass ich immer wieder an so karitativen Veranstaltungen teilnehme, die mit Geld unterstütze, aber besonders gerne auch sportlich unterstütze. Das heißt, wir machen dann so Charity Rides, wo wir sagen, wir fahren 1000 Kilometer für Children in Need, machen dann Fundraising und solche Sachen. So, und da gibt es hier eine sehr große Charity Foundation, Al-Jalila Foundation, die tun sehr viel Gutes. Und da kam über einen philippinischen Sportsfreund die Anfrage. Da gibt es einen Jungen, der träumt davon, einmal Supercar fahren. Das ist ja, ich meine, das ist ja das, das ist ja, also da muss ich nicht drüber nachdenken. Da braucht man keine Sekunde. Selbstverständlich mache ich das. Ich erinnere mich zu gut, als ich das erste Mal in meinem Leben aus einem Computerspielegeschäft rauskam. Da war ich 10 ungefähr und da stand ein Testarossa vor der Tür in Rot. Ich war schockstarr. Und dann kam der Besitzer von dem Wagen und gesagt, willst dich mal reinsetzen? Ich spüre jetzt noch den Puls in meinem Dings. Also das heißt, ganz ehrlich, wenn man diese ganzen Toys hat, und ich habe wirklich wahnsinnig viele Autos, und Autos bedeuten mir gar nichts mehr. Aber wenn ich damit jemandem eine Freude machen kann, sofort, gar kein Problem, weil dieses Kind ist jetzt on fire. Dieses Kind denkt jetzt, ich brauche so ein Ding. Und es wird wahrscheinlich in seinem Leben einen positiven Impact haben. Und wenn ich mit einer Sache, die mich nichts kostet, außer ein paar Minuten und mir noch ein tolles Gefühl zurückgibt, etwas dazu beitragen kann, dann kann die Antwort dafür nur ja sein.
Das Kind wird sich folgende Frage stellen: Was muss ich im Leben tun, um vielleicht eines Tages durch ein Auto fahren
Und
zu
es
können?
hört, bis es eine Lösung hat, nicht auf, darüber nachzudenken, im
Das glaube ich
Idealfall.
auch. Das glaube ich auch. Eine Sache will ich nur wissen. Also du hast wirklich unfassbar viel erlebt. Stories erzählt, wo ich auch lachen musste, ob das jetzt vorgestern war oder bevor die Kameras eingingen. Aber was war so die irrwitzigste Sache, die dir widerfahren ist? Jetzt muss er kategorisieren.
Ja, das ist Wahnsinn. Also das ist, ich habe so viele Stories und ich meine, ich lebe in einem Ort, der schnell wächst, wo jeden Tag irgendwas passiert. Also es gibt hier die verrücktesten Geschichten. Ich könnte jetzt nicht eine raus identifizieren, wo ich sage, das ist jetzt die verrückteste. Aber klar, in der Wirtschaft passieren crazy Sachen. Wir kennen, ich, für die, die das nicht wissen, ich habe es vorhin von Wirecard erzählt. Da gab es ein EY Testat, die sind also die Wirtschaftsprüfungskanzlei gewesen von Wirecard. Wir haben das nur aufgegriffen, weil jetzt gerade leider die Sammelklage der Anleger nicht abgewiesen wurde, aber die Wertestellung mit den anderen Gläubigern wurde nicht zugelassen. Das heißt also, die Gläubiger kommen vor den Investoren zu einer Entschädigung, da der Insolvenzverwalter irgendwie nur 700, 800 Millionen in der Kasse hat und die Investoren aber irgendwie 30 Millionen fordern, wissen wir genau, die Investoren gehen leer aus. So. Und die haben natürlich eine fantastische Story in der Welt der fantastischen Geschichten geschafft.
Jetzt wird's bunt.
Also EY hat die Bücher geprüft und hat dann gesehen, wurden sehr viele Umsätze über den Mittleren Osten, über Dubai gebucht. Das Büro war in Burj Khalifa. Und da ging es ganz konkret darum, dass es ein Bankkonto geben muss auf den Philippinen mit etwa 2 Milliarden in Cash. Das ist ja ein DAX-Unternehmen. Jetzt kann man sie natürlich von außen auch betrachtet sagen, na ja, warum ist das Konto nicht bei der UBS oder sonst irgendeiner internationalen, Morgan Chase, ja, irgendeiner internationalen Großbank, sondern bei einer lokalen Bank auf den Philippinen. Auf jeden Fall waren die Prüfer da auch irgendwie so, das schauen wir uns mal an. Waren ja im Prinzip auf dem richtigen Trichter, aber dann sind die also mit dem Management auf die Philippinen geflogen und haben dann aber die Bank dort vorgefunden und haben auch das Testat gemacht, haben die Kontounterlagen geprüft, das Geld war da, die Banker haben das alles bestätigt und so weiter und so fort. Einziger Haken an der Geschichte, die ganze Bank gibt's nicht. Das komplette Ding war ein Hoax, also die haben ein Gebäude gemietet, um eine Bank zu erfinden mit Logo, Website, allem drum und dran. Die haben Schauspieler eingestellt als Banker und die haben das ganze Ding gefaked.
Haben die einen Oscar dafür gekriegt,
Da
irgendwie?
finde ich auf jeden Fall, also würde ich anregen, können wir mal irgendwie an die Academy schreiben. Da ist auf jeden Fall mal ein Preis fällig. Also das ist unfucking fassbar. Also das ist schon eine Also, es ist nur eine, es gibt so viele Geschichten. Ich meine, der Eiffelturm wurde verkauft von einem
Yes.
Schrotthändler.
Rückbau, ja.
Also, es gibt so geile Geschichten. Das sind jetzt, ich meine, Wirecard war ich als Investor ja indirekt wenigstens betroffen, beim Eiffelturm nicht. Aber es gibt schon wahnsinnig viele Geschichten. Ich habe auch schon, mir wurde hier in Dubai in meinem ersten Jahr, wurde mir eine Lizenz, eine Casino, also eine Gambling-Lizenz angeboten zum Kaufen. Und es hat natürlich sich sehr spannend angehört. Die haben es auch gut gepitcht. Und der Name, der mir das angeboten hat, das war auch einer der richtigen Namen. In Wahrheit war der auch fake. Und es ist nur quasi dann später im Verlauf des Deals aufgefallen, weil ich misstrauisch wurde, weil die Lizenz von Sheikh Mohammed unterschrieben war. Und ich mir dann gedacht habe, naja, das sowas würde ein Wirtschaftsdezernat oder ein Wirtschaftsminister oder sowas vielleicht noch unterschreiben, aber doch nicht der Ruler. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Also so deutsch wie ich halt bin, habe ich gedacht, das ist vom Ablauf passt das nicht. Und so kam das raus. Also natürlich gibt es überhaupt keine Gambling-Lizenz in Dubai, gibt es übrigens immer noch nicht. Es gibt natürlich Diskussionen darüber, ob es das vielleicht in Zukunft geben will. Und in Ras Al Khaimah wird ja auch gerade ein Wynn-Resort gebaut. Da wird es also wohl eine entsprechende Lizenz auch geben. Ob das dann Gaming oder Gambling ist, bleibt abzuwarten. Aber wenn man natürlich hier auf einer Einzellizenz für Glücksspiel sitzen würde, wäre das vermutlich kein schlechter Business Case.
Eine letzte Frage noch. Stell dir vor, ich würde all dein Geld einfrieren und du hättest keins. Was würdest du machen?
Habe ich tatsächlich schon öfter darüber nachgedacht, als man glauben würde, weil Existenzängste sind, glaube ich, jedem Unternehmer bekannt. Und ich habe eigentlich mal für ein TV-Format darüber nachgedacht. Also ich habe das mal vorgeschlagen, nehmt mir mal alles weg und setzt mich in Afrika aus. Und warte, wie lange brauche ich, um Haus und Auto und wieder so eine gewisse Struktur, Komfort zu haben? Was ich konkret machen würde, naja, also. Du musst natürlich erstmal irgendwie für irgendjemand irgendwas arbeiten, um überhaupt mal einen Cent zu haben. Das heißt, da, keine Ahnung, und wenn es Barkeeping ist, irgendwas würde ich halt arbeiten, um mal ein paar hundert Euro zu haben. Und dann würde ich wahrscheinlich in Richtung Agriculture gehen. Ich würde wahrscheinlich als erstes Hühner kaufen und Eier verkaufen. So als Business, weil das verdoppelt sich so schnell. Der Multiplier ist ja jeden Tag da, jeden Tag ein Ei, ein Huhn, ein Ei, so rum. Und dann könnte man in diese Richtung relativ schnell ein Business aufbauen. Man müsste sich natürlich in dieser Richtung dann was zum Thema USP überlegen. Das heißt, da müsste eine tolle Story dahinter sein. Storytelling verkauft. Das heißt, das muss natürlich ein besonderes Huhn sein mit einer besonderen Ernährung, das ein besonderes Ei legt, zum Beispiel.
Was es dann besonders teuer macht, das Ei.
Ja, was natürlich Marge generiert, weil ohne Moos nichts los.
Ja. Hühnerbusiness.
Ja, weiß ich nicht, das ist ein Beispiel, aber
Zum, ja,
kannst du auch was
interessant.
anbauen.
Ja, natürlich.
Kannst auch, also weißt du, ich kenne mich ja auch mit vielen Sachen ganz okay aus. Ich würde mal behaupten, ich könnte auch Autos kaufen und verkaufen oder Uhren kaufen und Autos und verkaufen, weil ich sammle Uhren, seitdem ich 14 bin. Ich weiß, auf dem Vintage-Markt gibt es schon viele Sachen. Momentan ein interessanter Case, by the way. Es gibt auf dem Vintage, der Vintage-Markt ist komplett verkannt bei Uhren. Keine Sau will eine alte Uhr kaufen, alle wollen immer neu. Das heißt, der Zweitmarkt ist schon eher mau. Du kannst so viele Uhren heute kaufen unter dem Goldpreis. Der Goldpreis ist so gestiegen in den letzten 9 Wochen.
Ja, wurde zigmal haben wir
Ja,
hier All-Time High gehabt.
genau. Deswegen, ich meine, mir tut es natürlich als Mechanikliebhaber in der Seele weh, was ich jetzt sage.
Gold ausbauen.
Aber einschmelzen ist ein echt krasses Business aktuell. Ganz tagesaktuell. Kannst jetzt zu irgendeinem Antiquitätenhändler gehen, kaufst den ganzen Goldschrott, musst halt schauen, dass er es nicht nach Goldpreis abrechnet, sondern nach was auch immer da Price Tag ist und dann schmelzt es einen Verkauf.
Interessanter Case.
Supergeiler Case. Also wenn du jetzt ganz dringend Cash brauchst, geh Gold einschmelzen, zieh der Oma den Zahn raus und ab dafür.
Tennis, danke für die letzten 1,5 Stunden.
Crazy.
War ein witziges Gespräch. Wir haben nur einen Bruchteil von dem aufgegriffen, was wir vorgestern hatten. Aber ich konnte es mir nicht nehmen, weil du gesagt hast, du weißt nicht, wann du das nächste Mal in Deutschland bist. Also dieses Jahr nicht mehr. Aber ich wollte diesen Vibe oder das, was hier irgendwie entstanden ist, wollte ich jetzt schon einfangen
Ja.
und nicht bis nächstes Jahr
Wir
warten.
haben eigentlich keine Geschichte doppelt erzählt. Ich habe.
Nö, das ist, wir haben, nö, null. Nee,
Ja.
das war wieder
Das
alles
ist authentisch.
neu von vorne, als hätten wir es gerade nochmal kennengelernt, wie vor 2 Tagen.
So ist es.
Danke für deine Zeit.
Danke euch, danke allen.
Interessanter Weg, sehr unorthodox, dafür steht ja auch mein Podcast-Format, Tommy Unlocks, dass ich sage, hey, ich möchte gern Leute, Menschen vorstellen, die so ein bisschen nicht den klassischen systemischen Weg des Erfolgs gegangen sind, sondern eher so ein bisschen links, rechts, oben, unten und ich glaube, mehr links, rechts wie bei dir ging es ja gar nicht,
Nee.
wenn wir das jetzt so die letzten 1,5 Stunden zurückspulen. Vielen, vielen Dank, war eine sehr interessante Folge und ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte quasi oder mitmachen durfte. Und es soll einfach auch Hoffnung machen. Es zeigt ja wohl, dass kein Weg immer so läuft.
Nein.
Aber man kann jede Situation, sei sie noch so verzweifelt oder ausweglos
Für sich
für sich
nutzen.
nutzen und was Besseres draus machen. Wie gesagt, wenn keiner gestorben ist, ist alles gut.
Und somit beenden wir das Gespräch.